Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Irgendwie ist es komplizierter als gedacht. Eigentlich sollte der Videoschiedsrichter den Fußball gerechter machen, weniger fehleranfällig. Es gab die Hoffnung, dass weniger Diskussionen geführt würden über vermeintliche oder tatsächliche Fehlentscheidungen. Aber so ist es nicht, ganz im Gegenteil. Es wird heftiger. Ich hasse den VAR. Polterte gestern etwa Lukas Kwasniok, der Trainer des 1. FC Köln. Das klingt nach Gesprächsbedarf, und das sind unsere Themen. Das brisante Derby, der Last-Minute-HSV, holte gestern in letzter Minute ein Remis gegen Borussia Dortmund, und sieglose Bayern. Das ist in diesen Tagen eine Headline. Nach zuletzt 16 Siegen in Folge ist die Erfolgsserie der Bayern bei Union gerissen durch das Unentschieden dort. Wir werden darüber und über vieles mehr sprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, war gestern im Borussia-Park und meinte anschließend, ich blicke beim VAR nicht mehr durch. Und wenn Lothar Matthäus nicht durchblickt, weiß ich nicht, wer durchblicken soll. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Ein herzliches Willkommen an den stellvertretenden Fußballchef der Bildgruppe, Tobias Altscheffel. Er findet, die Nominierung von Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele wirft Fragen auf. Dann ein herzliches Willkommen an Felix Magath, unter anderem Europapokalsieger, der Landesmeister 1983 mit dem HSV als Trainer, später unter anderem zweifacher Doublesieger mit dem Bayern und deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg 2009. Herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an Marlon Irbacher, unseren Kollegen von Sky Sport News. Und er findet, Eugen Polanski ist für die Gegenwart und für die Zukunft der richtige Mann bei Borussia Mönchengladbach, und er hat ja Argumente gesammelt. Und da wir versuchen, möglichst aktuell zu sein, gehen wir auf das ein, was die Fußballwelt heute als Nachricht erreicht hat, nämlich der VfL Wolfsburg hat sich von seinem Trainer getrennt, und da wollen wir uns zunächst mal Felix Fischer, herzlich willkommen, auf den Stand bringen lassen.
Es ist, beziehungsweise es wird dann schon die dritte Entlassung dieser Bundesliga-Saison. Erik ten Hag und Gerardo Seoane mussten ja schon ihren Hut nehmen, und jetzt hat es eben Paul Simonis erwischt. Es ist noch nicht offiziell, aber nach unseren Infos unter anderem ist die Trennung eben völlig klar. Gespräche mit Nachfolgern laufen übrigens schon. Es ist allerdings noch nicht so konkret, dass ich da jetzt die Namen mal reinschmeiße. Die Runde wird es gleich mit Sicherheit diskutieren. Und ja, die sportliche Bilanz spricht eine klare Sprache. Nur 2 Siege, 6 Niederlagen und dazu das frühe Pokalaus gegen Holstein Kiel. Überraschend ist es definitiv nicht, dass Paul Simonis gehen muss. Seine Zukunft ist also geklärt, die von Sportdirektor Shinzi Lords und die von Geschäftsführer Christiansen noch nicht. Da wird es die nächsten Tage, vielleicht auch die nächsten Stunden noch weitergehen, und uns wird die Situation beschäftigen. Unsere Reporter, unter anderem unser Wolfsburg-Mann Sven Töllner, haben natürlich Augen und Ohren offen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Felix, einmal nachgefragt, wann erwartet ihr die offizielle Bestätigung?
Kann gut sein, dass es tatsächlich während der Sendung noch passiert, dann schreie ich natürlich direkt und melde mich bei euch.
Aber wir können das als gesichert voraussetzen, dass diese Entlassung stattfindet oder bereits stattgefunden hat.
Hundertprozentig.
Ja. Felix, deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg 2009. Ja. Was sagen Sie jetzt im ersten Hieb zu dieser Entlassung?
Ja, gut, denkt man, das war unvermeidbar. Denn die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist, wie gesagt, allein das Pokal aus gegen einen Zweitligisten zu Hause spricht halt deutlich die Sprache, dass die Spieler, warum auch immer, mit dem Trainer nicht mehr wollen. Und von daher ist es dann unvermeidlich, wieso, das kenne ich ja auch, ja, wenn dann der Trainer gehen muss. Und das ist eigentlich nur logisch.
Aber löst das das Problem? Es gibt ja durchaus viele, die sagen, der Trainer muss ausbaden, dass die Mannschaft nicht wirklich homogen und ausgewogen zusammengestellt ist.
Ja, da fehlt mir einfach der Einblick, ob jetzt nicht auch dann die Mannschaftszusammenstellung fragwürdig oder, wie soll ich sagen, halt nicht gepasst hat, dass man diese Truppe gar nicht zusammenbringen kann. Sowas habe ich beim VfL Wolfsburg auch erlebt. Das ist schon nicht einfach.
Worauf spielen Sie an?
Ich war ja nie nur 2009 Meister, ich bin ja auch 2011 oder wann entlassen worden, oder 12 entlassen worden, weil da hatte ich auch eine Mannschaft, die habe ich einfach nicht zusammengekriegt. Das war einfach eine Zusammenstellung, wo es dann halt schwierig wird. Und schon damals, also heute ja auch, kann man halt nicht auf einmal 10 Spieler entlassen oder so, sondern man muss halt dann versuchen, es irgendwie zueinander zu bringen. Und das habe ich nicht geschafft.
Sportlich Verantwortlichen Schinzi Lords und Christiansen, Sportgeschäftsführer Schinzi Lords, Sportdirektor. Lothar, wie ist deine erste Einschätzung zu dieser vermeintlich 100-prozentigen Entlassung, sagen wir mal 99,99.
Ja, ich glaube, das haben die Spatzen von den Dächern gepfiffen und nicht nur in Wolfsburg, sondern in ganz Deutschland. Das kannst du ja nicht aufhalten und die Art und Weise. Ich sage, man sollte nicht immer allein nach den Ergebnissen gehen. Ja, man kann in Bremen 2-1 verlieren, aber ja, ich habe am Freitagabend das Spiel gesehen und da ist nicht viel passiert bei Wolfsburg. Der Kader ist ja auch nicht billig. Ja, es ist ja jetzt ein Budget da, wo du sagst, du müsstest eigentlich so im gesicherten Mittelfeld stehen. Und die Mannschaft hat nicht homogen gewirkt, auch nicht das Temperament, auch nicht diese Leidenschaft, was man dann auch zumindest erwartet, dass man sich wehrt, dass man sich dagegen stemmt, wenn man, glaube ich, 30, 35 Flanken von Werder Bremen zulässt, so und so viel Torschüsse, also alles Rekord von Werder Bremen. Und stellt man sich hinten rein, versucht eigentlich gar nicht groß nach vorne zu spielen. Und ich glaube, da erwarten die Bosse beim VfL Wolfsburg schon anderen Fußball, andere Punktzahl, attraktiven Fußball, weiter vorne in der Tabelle. Und das ist eben nicht der Fall. Und deswegen stehen eben drei Leute beim VfL Wolfsburg zur Diskussion. Einer ist, wie es aussieht, schon beurlaubt worden. Und ich gehe davon aus, dass da noch der eine oder andere Kopf mehr rollen wird. Ich glaube, dass dann eben im Endeffekt dann, wenn du jetzt schon was machst, dann musst du es komplett ändern, neu aufstellen und Leute finden, die auch so ein bisschen mehr Persönlichkeit mitbringen, ja, die ein bisschen mehr Temperament mitbringen. 2009 hat man über den VfL Wolfsburg geredet, wenn die Mannschaft mal schlecht geredet hat, dann hat man über den Trainer geredet. Ja, über Felix. Aber bei VfL Wolfsburg, du nimmst sie gar nicht mehr wahr in der Bundesliga. Und ich glaube, das ist nicht im Sinne vom Konzern.
Ja, absolut. Wie siehst du das? Ist der Trainer derjenige, der dann einfach das letzte Glied in der Kette ist? Oder hat er auch selber tatsächlich einen Hauptanteil an dieser sportlichen Misere?
Ich glaube, Felix Magath hat das ja richtig gesagt. Also am Ende ist es dann der Trainer, den es wahrscheinlich als erstes trifft. Wenn man aber sieht, es wird über Christiansen so viel diskutiert, über Schinzelot, es geht am Ende nur darum, wer ist der Erste, der fliegt, dann weiß man ja, dass dort mehr im Argen ist. Und ich glaube,
man hört von beiden aber sehr wenig. Nun, Christiansen hat sich dann am Freitag bei uns aber eingelassen und hat sinngemäß gesagt, naja, wenn ich das Problem sein sollte, dann kann ich halt gehen. Das klang jetzt auch nicht so, als würde er um den Job kämpfen.
Schinzelot, glaube ich, in meinem Kopf, dass der nach der Niederlage gegen Köln, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Mannschaft eigentlich komplett einmal zerlegt hat und ja, wer kommt dann stattdessen? Kommen Charakterköpfe, kommen welche, die aus der Mannschaft, in der sicher mehr Potenzial ist, mehr rausholen können? Also es ist ja offensichtlich, wie viel dort im Argen liegt im Moment.
Wenn man einmal ein bisschen größer drauf guckt, Marlon, fragt man sich, warum mit den finanziellen Mitteln, die der VfL ja immer noch haben dürfte, ist sportlich so wenig nur gemacht worden?
Ja, es ist einfach das Problem, dass Felix Magath hat es gerade richtig gesagt, das Scouting vielleicht auch ein fehlerhaftes Scouting war, ja, dass sie Spieler geholt haben, die ihnen nicht weiterhelfen, die nicht zusammenpassen. Aber generell finde ich auch das Problem, das hat Lothar gerade auch angesprochen, wofür steht der VfL Wolfsburg eigentlich gerade? Also du hast mit Arnold und mit Eriksen zwei Spieler, die kennst du. Wenn du dich jetzt nicht so viel mit dem VfL Wolfsburg beschäftigst, dann weißt du gar nicht, wer spielt denn da eigentlich noch? Wer ist denn eigentlich der Trainer gewesen? Ja, also wenn du mal so über die Straße irgendwo beim Fußballspiel gelaufen wärst und hättest vorher gefragt, na, wer spielt denn da so, wer ist denn der Trainer? Da hätten dir wahrscheinlich 70% der Leute gar nicht die Frage beantworten können. Also sie müssen wieder sexy werden, ja, und das fehlt total. Der Verein hat es nicht so einfach, Stadion auch voll zu kriegen. Und das schaffen sie halt, indem sie wieder für irgendetwas stehen und das tun sie einfach aktuell gar nicht.
In der Meistermannschaft damals Graffiti, wie auch immer, bis heute wissen wir nicht genau, wie er ausgesprochen wird, Dzeko Misimovic. Die Frage, die sich natürlich aufdringt, wenn Sie hier sitzen, ja, wären Sie bereit, gegebenenfalls Verantwortung beim VfL in welcher Funktion auch immer zu übernehmen?
Ja, der VfL ist ja im Grunde VW, ne? Und VW will ja ein modernes Unternehmen sein. Und ich kann mir nie vorstellen, dass ein modernes Unternehmen sich jetzt darum bemüht, einen 72-Jährigen noch hinzuzuholen. Insofern, es gibt ja im Aufsichtsrat den einen oder anderen, der zu meiner Zeit ja auch da war, wie Hotze oder Osterloh, verstehen Sie, haben mit denen ja alle Geschichten.
Das war übrigens die Bierdusche, ja, nach der, ja, Meisterschaft, ja.
Ja. Ja, das war schön. Ja. Aber ne, ich habe ja dann, wie gesagt, ne, zum Beispiel mit dem damaligen Gewerkschaftsbus, heute ist er Vorstand, glaube ich, Osterloh, ne, der kam dann zu mir mal und hat gesagt, Herr Magath, sagen Sie mal, wir haben hier so viele Italiener, können wir nicht mal italienische Spieler kaufen? Da ich gesagt, mir ist es völlig egal, ob ich jetzt italienische, spanische oder welche Spieler ich hole. Wenn sie italienische Spieler holen, dann hole ich die italienische. So habe ich dann Bazzali und Zaccato geholt, zwei Italiener und dann sind wir Meister geworden. Ja. So einfach geht es.
Okay, das ist das Rezept. Aber also wenn jetzt überraschend das Telefon ginge oder eine Mail eintreffen würde, wären Sie gesprächsbereit?
Ach, das ist wie gesagt immer wieder diese Frage. Nochmal, ich sage nach wie vor, ich sage seit 10 Jahren nichts anderes, ne, und bleibe immer noch dabei, weil die meisten Menschen sich immer selbst beschränken. Ich möchte mich nicht beschränken und sage, ich will arbeiten und ich habe jetzt bei Viktoria Aschaffenburg ja den Vorstand Sport, den Post
Regionalliga übernommen.
Ist. Na, da habe ich jetzt genügend Sorgen. Erstmal.
Was reizt Sie am Abstiegskampf der Regionalliga?
Es geht nicht um Abstiegskampf, das ist mein Verein, bei dem ich teilweise groß geworden bin. Das ist einfach ein Jammer, wo der Verein halt im Moment steht. Und da habe ich gesagt, ich will da helfen, damit mein damaliger Verein, bei dem ich den Sprung in den bezahlten Fußball geschafft habe, wieder auf die Füße kommt und sich halt besser entwickelt als viele andere Amateurvereine.
Aber wenn man sich die jetzige Mannschaft anschaut, ich meine, Marlon hat gerade Christian Eriksen genannt. Der ist ein super Charakter bestimmt, aber der kam so last minute, irgendwie ein Transfer, wo es von außen Beifall gab. Okay, das ist ein Spieler, der war bei Man United und der hat eine große Karriere hinter sich, aber wie passt er da rein und was hat er denn bis jetzt gebracht? Also irgendwie, das war so ein Augenwischerei-Transfer.
Der passt auch nie rein. Ja. Ja, als ich das hörte, habe ich gesagt, oh, ja, aber
dann sieht man wieder sportlich Verantwortliche, wo kommen wir her, wo kommt Eriksen her? Und dann kann man ja eins und eins zusammenzählen. Und es sind ja nicht die einzigen beide aus Dänemark, sondern ich glaube, da sind 8 bis 10 aus Dänemark geholt worden. Also da kocht man sein eigenes Süppchen und nimmt nicht auf das Gesamte Rücksicht. Und das ist natürlich das Problem, wenn sich ein Einzelner wichtiger nimmt, als der Verein es ist. Und da sieht man ja schon, dass da so eine kleine Klüngelei dann da ist. Und das passt zu keinem Verein, nicht zu Wolfsburg und auch zu keinem anderen, sondern man sollte eben diese Dinge gemeinsam anpacken, gemeinsam organisieren und dann auch durchziehen.
Ich habe einen Vorschlag. Wir schauen auf das rheinische Derby. Da war Lothar gestern sehr, sehr viel los. Und es war Jürgen Müller sehr emotional.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Ein paar Dinge werden hängen bleiben von diesem 99. Rhein-Derby. Da sind die Bilder von jubelnden Gladbachern, die unter Polanski immer besser in die Spur kommen.
Ja, definitiv. Ich glaube, Eugen kriegt das sehr gut mit, dass jeder mitzieht, dass alle an einem Strang ziehen. Jeder steht dahinter.
Wir haben einen klaren Plan mit an der Hand. Ich glaube, es liegt uns sehr gut, wenn wir ein bisschen tiefer stehen und dann Räume zum Umschalten haben.
Die Spieler loben sowohl Teamgefühl als auch Taktik. Noch hat Polanski einen Vertrag als Coach der zweiten Mannschaft. Das wird sich wohl bald ändern.
Das hätte ich jetzt gerne, dass wir es verkünden, aber ich glaube, wir haben ja immer gesagt, wir haben ein sehr, sehr gutes Gefühl. Auch heute wieder die Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt. Jetzt kommt die Länderspielpause, da haben wir eine Menge Zeit auch zu sprechen.
Aber spricht alles für ihn, oder?
Sieht gut aus.
Doch es bleiben noch andere Szenen hängen von diesem Derby. Der Ärger auf beiden Seiten. Über den VAR und höchst diskutable Schiedsrichterentscheidungen.
Ich bin auch mal kein Freund von VAR.
Ich mag ihn nicht nur, ich hasse ihn. Und zwar unabhängig davon, ob wir jetzt bevorzugt oder benachteiligt werden.
Der erste Elfer für Gladbach. Lund gegen Honorat. Aytekin entscheidet auf Weiterspielen und hatte auch eine gute Sicht auf die Szene. Der VAR greift trotzdem ein.
Von meiner Perspektive sieht es als kein Strafstoß aus. Als ich draußen stehe, zeigt man mir eindeutig Bilder, wo das Knie, klarer Knietreffer.
Aber guck mal, er wird auch geschoben.
Achtung. Also das habe ich gar nicht gesehen von meiner Perspektive. Im modernen Fußball ist das halt ein Elfmeter. Im Oberkörperbereich ist es kein Elfmeter, deswegen für mich einfach weiter. Aber unten ist halt der Kontakt.
Der zweite Elfer für Gladbach. Lund hat mit der Hand einen leichten Kontakt mit dem Ball. Schiedsrichter Aytekin hat diesmal keine Sicht auf die Dinge. Das Eingreifen des VAR nachvollziehbar. Nach 2 Minuten Unterbrechung wird auf Strafstoß entschieden.
Das ist eine ganz normale Bewegung. Der Spieler will den Ball einfach nach vorne rausführen.
Also soll man sich die Arme abpacken? Also ich weiß nicht.
Ein leichter Schubser von Ulrich an Ache kurz vor Schluss. Elfmeter. Aytekin scheint sich in Sachen Intensität später selbst nicht mehr ganz sicher zu sein. Doch der VAR hilft ihm hier nicht.
Es ist ein harter Elfmeter, wenn ich das so sehe. Ich weiß nicht jetzt, ob ich den bei 0-0 gebe. Kann ich jetzt, also ich meine, das ist alles so theoretisch.
3-1 endet das Derby. Die meisten Diskussionen gibt es aber um Nachspielzeiten und VAR-Eingreifen.
Das macht den Sport nicht gerechter. Das macht den, finde ich, total unsexy. Es dauert immer alles ewig lang. Du kannst dich bei keinem Tor mehr richtig freuen. Und ich finde das keine gute Entwicklung.
Ich bin froh, dass ich nicht mehr spiele, weil ich weiß ja gar nicht mehr, ob ich freuen soll oder nicht. Das ist das, was flöten geht. Und ich glaube, dass die Leistung der Schiedsrichter darunter leider Gottes auch leidet.
Der Frust über den VAR. Fortsetzung folgt. Garantiert.
Also ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Also bei diesen Themen ist die Runde immer super lebendig. Alle haben jetzt schon angefangen zu diskutieren. Marlon, fandest du einen der beiden Eingriffe gerechtfertigt?
Ja, ich glaube, du musst schon bei einem Elfmeter wie dem ersten auf jeden Fall rausgehen. Finde ich deswegen, weil er kann es ja gar nicht klar sehen. Er hat es ja selber auch erklärt, Dennis Aytekin, dass er so stand, dass er nicht klar sagen konnte, wo hat er ihn eigentlich getroffen. Er sieht dann im Bild, ja, er trifft ihn unten auch. Deswegen gibt er ihn.
Bist jetzt beim ersten, ne?
Bin beim ersten, genau. Was da am Oberkörper passiert, das ist für mich gar kein Elfmeter. Also in der ersten Aktion habe ich direkt gedacht, nein, niemals. Ja? Mhm. Wenn er natürlich rausgerufen wird, finde ich, kann er ihn geben. Beim zweiten Elfmeter mit der Hand,
das kann, ist ein
Handspiel.
Kann,
genau.
Kann, okay.
Bei der zweiten Aktion ist es ein Handspiel.
Ja, das ist die erste Szene. Das ist
die erste Szene.
Also die erste Szene sieht in
viel zu wenig eigentlich.
In Originalgeschwindigkeit.
Unten, er trifft ihn halt leicht am Knie und das reicht ihm halt, um den Elfmeter zu geben.
Ich finde, die erste Szene sieht in Originalgeschwindigkeit viel heftiger aus als in der Wiederholung. Also daher.
Er trifft ihn gar nicht so am jetzt Knie. Also,
ja. Das Handspiel ist, glaube ich, klar. Das sieht er nicht. Da muss er rausgehen und den muss er einfach nach der Regelauslegung.
Der Arm geht halt ein bisschen zum Ball entgegen. Ja.
Und am Ende hätte er vielleicht korrigiert werden sollen, aber.
Ihr sagt, er geht entgegen. Ich glaube, der will ihn wegziehen. Ja, nie entgegen.
Ich glaube, habt ihr das Bild? Also auf dem Bild sieht man, finde ich, schon, dass der Arm schon Richtung Ball geht.
Ja,
also,
okay.
Wenn wir es haben.
Er geht in der Drehung, geht der Arm mit leicht nach vorne. Also er ist ja nicht so weg vom Körper. Also er geht leicht, weil der Körper dreht sich. Der schaut ja eigentlich zum Gegenspieler, wo der Ball herkommt. Und dann kommt der Ball da auf und dann geht er eben rum. Ja, natürlich sehr unglücklich.
Ja.
Aber ich würde sagen, das ist so derjenige, den man
also das jetzt auch wieder geben kann. Ersten, ne?
Genau, und ich sage, wenn du einen Elfmeter geben kannst, dann soll sich der VAR ja gar nicht einmischen. Es ist ja bei einer hundertprozentigen Fehlentscheidung. Deswegen habe ich ja gerade nachgefragt, kann. Über den letzten brauchen wir gar nicht sprechen, weil das war absolut gar nichts.
Das war ein Witz.
Das war 0,0, das war ein Witz. Und deswegen, wie gesagt, der VAR sollte eingreifen, wenn es eine hundertprozentige Fehlentscheidung gewesen wäre. Und das ist beim ersten nicht der Fall gewesen. Beim zweiten muss er, hat der Schiedsrichter den VAR im Endeffekt gesagt, er hat die Situation nicht wahrnehmen können, weil drei Spieler vor ihm gestanden sind. Das ist auch nachweisbar, weil wir haben die Schiedsrichterkamera gesehen. Und da hatte er nicht mehr die Position, die er gerne gehabt hätte. Das hat er auch selbst zugegeben.
Dann, das Handspiel nochmal,
ne? Dann muss er entscheiden, ja.
Aber wäre das jetzt ganz ehrlich, wäre das eine glasklare Fehlentscheidung gewesen, den Elfmeter nicht zu geben, Felix? Weil das war ursprünglich immer und bis heute das Kriterium, nur bei einer glasklaren Fehlentscheidung wird korrigiert.
Normalerweise würde ich sagen, das ist kein Elfmeter. Du kannst dem Spieler den Vorwurf machen, weil der Ball von 3 Meter oder von 2 Meter ihm an den Arm springt.
Das Problem ist, dass wir normalerweise das sagen und alle einig sind, aber nach der Regelauslegung ist es ein Elfmeter. Und dann sagen wir alle, okay, den muss er geben, aber es ist eigentlich keiner.
Das ist es.
Aber beim ersten... Bei dieser Berührung?
Nix. Nochmal, wir haben den Spielern ja durch die Art und Weise, wie wir die Regeln auslegen, haben wir jetzt den Spielern beigebracht, sobald ein Körperkontakt kommt, Fall. Und dann kommt sofort der Pfiff und sofort kriegt der einen Freistoß, der unten liegt. Also die Situation, was soll ich mit euch diskutieren? Guckt, Manuel Neuer damals zum Beispiel, der mit Rot vom Platz fliegt. Der Manuel Neuer geht dem Ball entgegen, sieht den Ball. Der Spieler
von Leverkusen.
Der Spieler von Leverkusen, der guckt nur nach dem Ball und sieht Manuel Neuer gar nicht. Der rennt halt einfach irgendwo hin. Ja? Was soll ich dann machen als Spieler? Darf ich nicht mehr zum Ball gehen? Ja, dann gute Nacht, wenn ich nicht mehr zum Ball gehen darf.
Ich habe gestern mal nachgeschaut, weil ich wusste es nicht genau, seit wann es den Videobeweis gibt in der Bundesliga. Seit 2017, 18, seit dieser Saison. Und seitdem ist es nicht einen Millimeter besser geworden oder weniger schlechter, diskutiert worden.
Ja, weil die Schiedsrichter unterschiedlich diese Foul, Schubsen, Handspiel unterschiedlich bewerten. Und deswegen diskutieren wir hier. Es gibt keine einheitliche Bewertung. Und das ist unser Problem.
Und schauen wir mal, Lothar, auch das hast du ja im Vorfeld, das kann ich ruhig sagen, auch nochmal angesprochen. Es gab ja vor wenigen Wochen beim Klassiker die Situation bei Bayern gegen Dortmund, Harry Kane traf. Können wir vielleicht jetzt auch gerade mal drauf schauen. Da hast du dich damals echauffiert, weil du gesagt hast, eigentlich verschafft sich Kane hier einen unlauteren Vorteil, hätte nicht gegeben werden dürfen. Ja,
das würde ich heute noch geben. Das war ein klares Foul. Hier sieht man.
Da hat er auch recht. Ja.
Weil Harry Kane schiebt den Guirassy, wie er in der Luft ist. Und dann kannst du dich als Spieler nicht mehr wehren. Und das ist schon wieder ein Unterschied für mich, weil ich selbst gespielt habe. Und er gibt in einen Schubs mit beiden Händen, der eine voll im Rücken, der andere zur Seite hin. Und dadurch hat Guirassy ein Hohlkreuz. Und das macht er sich nicht von allein, weil er streckt sich normalerweise und will zum Kopfball. Und dadurch macht sich Kane einen Vorteil. Und deswegen war das für mich ein klares Foul. Und wenn ich dann gestern den letzten Elfmeter sehe, wo du eigentlich nur gegen so stehst, ja, dann heißt es ja, bei 0:0 hätte ich ihn vielleicht nicht gegeben. Also gehe ich jetzt nach einem Ergebnis, gebe bei einem Ergebnis, das klar ist, einen Elfmeter.
Die Aussage, die war ja sowieso.
Und, wieso, sagt er, und bei einem Unentschieden, dann überlege ich mir das. Aber mir geht es jetzt ums Foulspiel. Kane aktiv gegen Guirassy. Mhm. Und gestern steht einer dort, Schulter gegen Rücken. Macht gar keine Bewegung.
Macht gar nichts.
Macht gar nichts. Und er bekommt einen Elfmeter. Und dann muss ich sagen, dann sollte man sich das ja wirklich bei den Gremien, bei den Schiedsrichtern überlegen. Die müssen eine Regelung haben, einheitlich zu pfeifen. Und ganz klar.
Wie haben Sie sich, Felix, das ursprünglich vorgestellt?
Ja, nochmal. Ich habe mir gedacht, es geht für mich gar nicht anders, dass ein Mann da oben sitzt am Bildschirm, der eben das Fernsehbild hat und eben dann zum Beispiel deutlich sehen kann, oh, der steht im Abseits.
Ja.
Ja, oder der trifft den, ne, der war ein Foul. Oder der trifft den gar nicht. Also deutliche Situationen, wo der Schiedsrichter anders gesehen hat. Es kommt ja mal auf die Position an, ne, oder ob da was dazwischen steht, sodass er nicht richtig sehen kann. Und nur in so eindeutigen Situationen, wo der am Fernsehbild besser sieht und eindeutig sieht, das ist jetzt falsch, dass der dann den Schiedsrichter ein Zeichen gibt, einen Impuls, das ist sagen wir, faul für rot oder
das hieß ja aber, lassen. Der Schiedsrichter auf dem Platz wäre nur ausführendes Organ dessen, was der Oberschiedsrichter sozusagen sieht?
Nein, das nicht. Nein, der Schiedsrichter entscheidet im Grunde alles.
Ja.
Nur der da oben hilft dem Schiedsrichter, indem er ihm sagt, du pass auf, das war jetzt Elfmeter.
Und nicht bei einer Kann-Entscheidung, sondern bei einer Muss-Entscheidung.
Deutlich.
Und das war gestern zweimal nicht der Fall.
Und kann man das lösen? Also ist es möglich, Schiedsrichtern sozusagen zu vermitteln, ja, ihr seht am Bildschirm, das war möglicherweise falsch, aber es war nicht falsch genug und klar genug, um es wirklich zu verändern. Irgendwie habe ich das Gefühl, das deckt sich nicht mit dem Selbstverständnis von Schiedsrichtern.
Also ich finde, die große Problematik ist ja, der Schiedsrichter entscheidet ja eigentlich gar nicht mehr primär selbst. Ja? Nee. Der geht ja dann erstmal dahin und er weiß sowieso, oh, vielleicht war das eine kritische Situation, da fasse ich mir doch direkt mal automatisch ans Ohr, das siehst du ja nur noch. Schauen wir mal, was die Kollegen in Köln so sagen. Und da sitzen ja 2, 3, 4 Leute in Köln und da verstehe ich nach wie vor nicht, wie diese 4 Menschen, die alle Ahnung von unserem Sport, von Fußball haben, dann auf die Idee kommen, vielleicht zu sagen, ah nee, es war ein ganz klarer Elfmeter oder es war ganz klar kein Elfmeter. Wenn wir aber alle, selbst der Fan zu Hause sitzt und sagt, ich habe so klar gesehen, was dauert da so lange und warum erkennen die das nicht? Das kann ich nicht nachvollziehen. Und für die Schiedsrichter, um das noch abschließend dazu zu sagen, finde ich die ganze Geschichte immer schlimmer aktuell, denn wir fördern sie damit nicht, sondern wir nehmen ihnen ja die Entscheidungsfindung, die eigene, total weg. Ja, und in dem Moment wenn du dich als Schiedsrichter immer darauf verlässt, dass der VAR sich ja sowieso meldet, welches Auge hast du dann noch für die Situation? Wie konzentriert gehst du in diese Situation rein, wenn du weißt, da kommt sowieso was.
Trotzdem ist es wichtig, auch die andere Perspektive einmal zu beleuchten. Man kann ja sagen, Aitekin hat das gestern am Mikro auch gesagt, beispielsweise diese Handsituation, sagen wir jetzt mal, die war den Regeln nach Elfmeter, ist durch den Videobeweis sozusagen geheilt worden. Also insofern war es für Aitekin eine Hilfe. Sind das Argumente dafür?
Ich bin grundsätzlich nicht gegen einen Videoschiedsrichter und ich glaube, dass er viele klare Fehlentscheidungen korrigieren könnte. Gefühlt ist es so, richtig gesagt, also es wird viel mehr auf den VAR gehört, wenn man denkt, wie Kwasny auch gesagt hat, also Navigationssystem immer zu haben, dann hat man irgendwann keine richtige Entscheidungsfindung mehr. Und wenn ich mir Champions League oder Premier League anschaue, dann sind dort einfach weniger Eingriffe und es wird weniger korrigiert, weil wir vielleicht als Deutsche zu deutsch sind und es zu genau machen wollen und sagen, das steht im Regelbuch und wenn das auch nur annähernd so ist, dass da ein Regelvergehen da ist, dann prüfen wir es und dann wird es korrigiert. Und in der Champions League wird ja viel weniger eingegriffen. Und in England wird auch weniger eingegriffen.
International, auch bei großen Turnieren.
Klare Fehlentscheidungen.
Wenn es eine klare Fehlentscheidung ist und der Schiedsrichter hat was übersehen, dann wird eingegriffen. Und wenn dann sich zwei Knie unten berühren, heißt es ja nicht, dass es gleich ein Elfmeter sein muss. Ja, aber und Aitekin hat ja diese Situation, ich war ja im Stadion, der sieht die Situation, bleibt stehen und winkt nach 2 Sekunden weiter. Also er hat selbst überlegt, soll ich pfeifen oder soll ich nicht pfeifen? Hm. Hat er nicht gepfiffen? Lass weiterlaufen, diskutieren wir heute gar nicht über dieses Thema. Hm. Diskutieren wir nicht. Ja, nicht, dass wir arbeitslos werden, aber wir würden ein anderes Thema heute Abend hier haben. Ja. Und nicht diesen Elfmeter zum 1:0 zum Beispiel. Weil es war ja keine klare Fehlentscheidung, dass er den nicht sofort gegeben hat. Und hat sich dann durch diese Berührung am Knie Das wäre bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Europameisterschaft, Champions League. Würde da nie ein Eingriff stattfinden.
Gut,
nie.
Dass Altekin das Ganze aber erläutert und erklärt hat, das muss man auch immer herausstellen.
Ganz kurz, zehn Sekunden. Ja. Wir haben ja gerechterweise haben wir ja gerade bei Abseits die Linien, die dann auch kritisiert worden sind, gestern in Berlin zum Beispiel.
Das wollte ich gerade abrufen.
Ja, genau. Aber dann muss man auch sagen, auch diese 5 Millimeter ist dann Abseits. Ja. Da gibt es keinen Spielraum. Wo ist die Grenze?
Schwierig. Ganz kurz, es ist eine spannende Situation, deswegen schauen wir da gerade mal drauf. Das ist die Situation, da ging es dann tatsächlich nachher dann um Millimeter. Lothar erläutert es aber schon, wenn du einen Toleranzbereich hättest, würde man dann irgendwann sagen, aber das ist noch im Toleranzbereich und das nicht. Also irgendwo musst du die Grenze ziehen. Und dennoch muss man auch festhalten, also die Abseitsregel ist ursprünglich mal eingeführt worden, damit nicht ein Stürmer geparkt wird. Ne? Also so. Ja. Und jetzt reden wir über Millimeter. Und da hat sich gestern Steffen Baumgart auch gewaltig aufgeregt.
Das erste Tor ist ein Tor. Also diese 5 Millimeter, wir reden jetzt von 5 Millimetern, auf Abseits zu geben, da muss ich sagen, da hat irgendeiner Lack gesoffen. Es tut mir leid. Die Linie ziehe ich dir auch 27 Mal hin, wenn ich will.
Also keine verlässliche Entscheidungsgrundlage.
Für mich nicht. Für mich auch keine verlässliche. Wir reden jetzt in Millimeterbereichen. Wir reden nicht von Fuß davor, Hacke davor, Schulter davor, sondern wir reden jetzt von 5 Millimeter Entscheidung. Ja, aber die Sachen gehen mir irgendwann mal auf die Eier.
Also, das ist an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Wie schmeckt Lack? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht getrunken. Also, Fußballersprache. Gut so. Ärger auch verständlich.
Natürlich ist das verständlich. Das, aus meiner Sicht widerspricht doch das dem Sinn des Spiels. Das ist doch keine Abseitsstellung. Die stehen auf einer Linie, klar. Aber doch nicht abseits. Ne? Abseits ist, wenn der halt deutlich dasteht wieder und sich dadurch einen Vorteil verschafft.
Also früher war es so, Hennes Weisweiler, Abseits ist, wenn der lange Netzer mal wieder zu spät abgespielt hat. Wörtlich wiedergegeben. Ne? Also ich glaube so...
Das war eine gute Definition, galt ja natürlich allerdings nur für Mönchengladbach nicht für die anderen. Deswegen war sie nicht zu gebrauchen.
Und davon abgesehen hat Günther Netz oft genug das richtige Timing gehabt, aber das ist nur kurz eingeflogen.
Wenn man mit einer Technik arbeitet, dann ist es halt schwierig, einer Technik einen Ermessensspielraum beizubringen.
So ist es. Abseits ist Abseits. Und wenn nicht, dann nicht.
Wie will man das jetzt anders, lösen, Felix? Also ich sehe den Punkt, aber...
Ich will jetzt die Sendung nie kaputt machen. Ja. Ne? Aber
das ist eine Bereicherung für diese Sendung.
Also das ist für mich ja überhaupt das Problem. Wir gehen ja immer mehr, das ist ja nicht nur Fußball, das ist ja in der Gesellschaft ja auch, wir gehen ja immer mehr weg vom Menschen. Fußball wird von Menschen gespielt und der Spieler ist das Entscheidende. Und nicht, ich sage es euch nochmal, die Taktik oder jetzt der VAR oder sonst irgendwas, der Spieler ist das Entscheidende, der Mensch ist das Entscheidende. Aber darauf wird ja gar keine Rücksicht mehr genommen.
Aber was bedeutet das bezogen auf diese Abseitsentscheidung und die Findung der richtigen Abseitsentscheidung?
Dass man dem Schiedsrichter diese Entscheidung überlassen sollte, ist es Abseits, ist es kein Abseits. Wenn der da pfeift und sagt Abseits und weil der Linienrichter das Ding gehoben hat, wie hat dann mein Trainer gesagt, wenn der Grenzrichter wackelt, ne, und dann ist es Abseits. Ja? Und wenn er halt nie wackelt, dann ist es kein Abseits. Dann spiele ich weiter. Ja, dann kann ich mich, genau wie heute, können wir uns da wieder erregen. War das jetzt, war das nie? War der zu weit, war der zu kurz? Ist doch egal. Ja, aber der Schiedsrichter muss doch entscheiden und nicht irgendwer.
Aber wenn du einen Videoassistenten hast, dann musst du ihn ja auch einsetzen.
Habe ich doch gesagt, bei klaren Entscheidungen, wenn der da oben sieht, hoppla, Moment, das ist falsch. Also gebe ich dem da unten.
Ab welcher Höhe beginnt eine klare Abseitsfehlentscheidung, ist dann wieder die Frage.
Du kannst ja alles diskutieren, kein Thema. Aber das sollte ja auch gar nicht öffentlich werden, sondern der gibt dem Schiedsrichter ein Signal und sagt, du, pass auf.
Aber heutzutage wird ja alles öffentlich, Felix. Also das kannst du gar nicht verstecken, weil dann ziehst du zu Hause deine Linie und sagst, es war einen halben Meter Abseits.
Wo hat er das Abseits da gesehen? Also ich habe es nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich sehe nicht mal den Millimeter.
Mit den Augen hast du es gar nicht sehen. Ja. Das kannst eben dann nur...
Es kommt ja auch noch dazu, früher hat man gesagt, wenn der Ball den Fuß verlassen hat und heute geht es, glaube ich, um den entscheidenden Impuls bei der Ballabgabe. Es ist schon sehr kleinteilig.
Ja, aber das muss man ja auch im Endeffekt entscheiden, wann ist dieser Punkt. Und es sind ja dann Millisekunden, die dann diese Entscheidung sind, bist du 2 Zentimeter zu weit vorne oder warst du 2 Zentimeter hinter der Abseitslinie. Also das ist, mit Abseits komme ich persönlich klar. Wenn einer weiter vorne ist, egal ob 2 Millimeter oder 5 Zentimeter oder 1 Meter oder 2 Meter, dann ist Abseits. Das ist, glaube ich, für mich die klare Regelung. Das andere sind ja immer wieder unterschiedlich. Da habe ich keine Linie bei Handspiel, beim Schubser, bei einem Stoßen oder sonst irgendetwas, bei einem Berühren am Knie wie gestern in der ersten Halbzeit. Das sind dann Entscheidungen, die du wirklich eigentlich als Schiedsrichter so fällen solltest, wie du es siehst. Und wenn du es nicht siehst, dann frag den VAR.
Wir versuchen ja immer lösungsorientiert zu sein. Könnte die Einführung, so wie Markus Krösche das heute in der Bild am Sonntag vorgeschlagen hat, die Einführung eines Profischiedsrichters ein Ansatz sein?
Ja, Quatsch.
Quatsch.
Das ist auch ein Mensch, der ist auch fehlerhaftig, genau wie ein Amateurschiedsrichter.
Aber er konzentriert sich möglicherweise ausschließlich auf die Sache und hat dadurch eine höhere Sicherheit oder Qualität.
Aber sieht ja auch nicht die 3 Millimeter.
Ja. Also da braucht ein Profi-Schiedsrichter sieht das auch nicht.
Also ich denke, das sind Profi-Schiedsrichter. Die, weißt du, wie viel Geld die kriegen? Ne?
Werden gut bezahlt, so. Aber gehen oft ja zumindest noch einem Halbtagsjob nach. Manchmal auch ganz.
Dass jetzt der Grund ist, dass man die Entscheidung richtig oder falsch entscheidet.
Ich glaube, bei Entscheidungen aus dem Spiel heraus, vielleicht nicht bei Abseits, aber bei einem Foul, ja, nein, wie geht einer zum Ball? Da hast du vielleicht schon Know-how, wenn du selber das Gefühl hattest, weil du auf dem Platz standest, wie ist diese Situation zu bewerten? Da finde ich das richtig. Aber wie du es auch gerade gesagt hast, also Abseits, ja oder nein? Ja, also das kann auch jemand entscheiden, der kein Profi ist.
Also wenn dann nur diese Profi-Schiedsrichter, dass man vielleicht Ex-Spieler irgendwann mal dazu animieren könnte, weil diese Szene, Harry Kane, Gerassi. Ja. Ich hatte mit Lothar, glaube ich, 15 Minuten diskutiert, dann mit Markus Babbel drüber gesprochen, mit Stefan Effenberg und jetzt sagt der Herr Magert, alle sagen, das ist ein Foul, wenn man gespielt hat, ist ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt halt, ist keins. Ja.
Felix, was wäre denn, wenn jetzt der Vorschlag käme, Mensch, Herr Magert, setzen Sie sich mal nach Köln und bringen Ihre Erfahrung ein als Ex-Spieler. Würde das helfen? Würden Sie das machen?
Wenn es helfen würde, würde ich es machen. Also,
würde es denn helfen?
Also ich glaube schon, dass ich denen helfen könnte. Ne? Wie gesagt, in so Fällen wie jetzt dieses Fall, wo Lothar ganz klar spontan gesagt hat, ja, das ist faul, kann ich nur sagen, das ist so eindeutig faul. Ja? Wie gesagt, weil er halt keine Chance hat, dagegen was zu machen, sondern und das mit den Händen ist halt faul. Und insofern, dass darüber diskutiert wird, wundert mich halt. Ja, weil es ist eindeutig faul. Und deswegen, wenn wir darüber schon diskutieren, über so eindeutige Dinge,
dann wird es schwer. Wir diskutieren ja nur, weil es nicht gepfiffen wurde.
Aber jetzt wollen wir die Diskussion tatsächlich geführt. Sie war jetzt nur noch mal als Vergleich zu der Situation gestern. Spannend, kurz das Sportliche. Eugen Polanski hat Argumente geliefert, hat den Pokal oder im Pokal gegen Karlsruhe ist er eine Runde weitergekommen, hat jetzt zweimal in der Bundesliga gewonnen. Wird das jetzt die Dauerlösung auf der Trainerposition bei Borussia Mönchengladbach?
Ich gehe davon aus. Ich glaube, dass Eugen Polanski jetzt die entscheidenden Argumente schon geliefert hat, vor allen Dingen mit diesem Derby-Sieg. Das war nochmal das Zünglein an der Waage. Wir wissen, dass es diese Gespräche natürlich schon gibt. Es gibt aber noch keinen Durchbruch. Aber wir gehen ganz
Woran
klar...
Woran hängt es?
Ja, es sind verschiedene Themen. Es geht natürlich auch um eine Gehaltsstruktur, es geht natürlich auch um eine Vertragslänge, es geht natürlich darum, was hat man gemeinsam vor, wie sind die Vorstellungen beider Seiten, Rufen Schröder, Eugen Polanski, was für Spieler möchte man im Winter vielleicht verpflichten, aber ich denke, wenn sie da auf einer Linie sind und es sieht sehr danach aus und das hören wir auch, da bin ich guter Dinge, dass das funktioniert und das habe ich tatsächlich auch von Tag 1 an schon gedacht. Ich war beim ersten Training dabei und seine Art und Weise, wie er trainiert, wie er mit den Spielern umgeht, er ist halt auch irgendwie einer von ihnen, weil er noch nicht so weit weg ist vom Fußball, das gefällt ihm. Er braucht aber natürlich auch noch ein bisschen Erfahrung, aber die kommt, glaube ich, mit der Zeit. Er macht es sehr gut.
So, dann wollen wir doch mal bei Felix nachfragen. Wie sieht das Netz das?
Erstmal werfe ich noch mit 1-2 Zahlen um mich. Also das 3-1 im Derby, der Sieg gegen Köln, der erste Bundesliga-Heimsieg seit März. Es ist ein kleines bisschen her, davor 8-mal ohne Dreier zu Hause. Und Haris Tabakovic wird immer mehr der Kleindienstersatz, den Sie sich auch vorgestellt haben, den Sie sich gewünscht haben. 6 Tore, 2 Assists, allein 5 Scorer in den vergangenen beiden Bundesligaspielen. Also beim Stürmer läuft es aktuell auch. Der hat entscheidenden Anteil am Erfolg, aber natürlich eben auch Eugen Polanski. Es ist gerade schon angeklungen, seine Bilanz, 2 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Es wird so langsam positiv und dementsprechend stellen wir mal die Frage, ist es richtig, Polanski zum Cheftrainer zu machen und eine überwältigende Mehrheit, in dem Fall mit 86%, sagt, ja, definitiv, macht mit ihm doch bitte weiter und man sieht es auch in den Kommentaren, Eugen passt einfach perfekt und erreicht die Jungs mit ihm in die Zukunft, der Bachelor bekommt eine Rose, es wird also sogar noch ein bisschen romantisch, Eugen macht weiter so, Chefcoach und auch Lodder, gestern live gesagt, bereits den Vertrag verlängert, also er muss verlängert werden, damit also die Meinung von Lothar Matthäus schon nochmal geklärt, erklärt, Gladbach und Polanski, es könnte eine echte Erfolgsgeschichte werden.
Das möchte ich aber jetzt, Dankeschön Felix, einmal kurz von Lothar auch nochmal hier hören. Also Polanski,
derjenige, der Borussia in die nähere Zukunft führen soll als Trainer?
Ja, er kommt im ganzen Verein gut an. Nicht nur bei den Verantwortlichen, auch bei den Fans, auch bei den Spielern. Hat jetzt auch Ergebnisse geliefert. Man darf auch nicht vergessen, die ersten Spiele, wir haben gerade von den drei Niederlagen gesprochen, da war Bayern München dabei, da war Eintracht Frankfurt dabei, unentschieden in Leverkusen, also drei Champions League-Teilnehmer. Er war noch nicht so bei der Mannschaft dabei, dass er alles auf einmal ändern konnte, aber mit der Zeit ist es eigentlich hier nach oben gegangen. Stabilität in der Defensive, Disziplin, Zweikampfstärke. Es ist ganz sicher noch einige Luft nach oben, aber es sind alles viele Argumente, die man sieht auf dem Platz, was dann eben dafür spricht, dass der Trainer die Mannschaft erreicht. Das war vielleicht in den letzten Monaten nicht mehr der Fall in München-Gladbach, schon zum Schluss der letzten Saison, wo man auch die letzten 9 Spiele, glaube ich, hier nicht gewonnen hat. Und ich sehe zurzeit, weil er auch den Verein sehr gut kennt im Innenleben, sehe eigentlich keine bessere Lösung wie ihn zum jetzigen Zeitpunkt. Aber Borussia München-Gladbach steht nicht unter Zeitdruck. Die müssen nicht morgen übermorgen verlängern. Er hat noch bis 2026 Vertrag bei Borussia Mönchengladbach. Er ist angestellt. Andererseits sollte aber Borussia Mönchengladbach dann auch schnellstmöglich ein Zeichen setzen an die Mannschaft nach außen, dass wir einen Trainer haben, den wir auch hundertprozentig vertrauen. Ich glaube, das wäre eine Situation, die noch mal einen Teil dazu beitragen könnte, noch stabiler, noch vertrauter zusammenzuarbeiten.
Kurz und knapp, Polanski, die richtige Wahl?
Dann müsste man den ehemaligen Sportdirektor wieder zurückholen. Denn der hat ja nicht so viel verkehrt gemacht. Wenn die Mannschaft funktioniert, wenn der neue Trainer funktioniert, dann, glaube ich, muss der Sportdirektor wieder zurück.
Ja, aber das wird nicht passieren.
Ach so, dann, ja, dann weiß ich nicht, auf welcher Grundlage man den Sportdirektor freigestellt hat.
Aber Eugen Polanski macht eine Sache und die ist ganz entscheidend. Ich habe heute auch noch mal mit dem einen oder anderen Spieler persönlich sprechen können und die haben mir gesagt, das ist kein Hexenwerk. Er kam jetzt nicht da rein und hat gesagt, so jetzt schmeißen wir mal alles um, sondern er hat gesagt, Männer, das ist das, was ihr könnt und das spielen wir jetzt. Ja? Sie stehen natürlich sehr tief. Sie haben mit Honorar jetzt einen Spieler wieder zurückbekommen, den du auch in die Tiefe schicken kannst, der vorne ganz wichtig ist. Aber sie machen nichts Kompliziertes und sie haben den Kölnern gestern komplett das Spiel überlassen und haben gesagt, macht doch mal. Ihr seid doch gerade so gut, zeigt doch mal, wie gut ihr hier in Mönchengladbach heute seid. Und damit kamen die Kölner gar nicht klar und das war genau der Schachzug, der funktioniert hat. Das hat Polanski erkannt. Keine schwierigen Dinge, einfach. Und dann gewinnen
wir. Und es kommen noch zwei andere Spieler dazu, die sehr wichtig sind. Auch mal Geschwindigkeit Hack über die linke Seite. Und Kleindienst ist natürlich schon als Leader, als Gesicht von Borussia Mönchengladbach, sind sie alle froh, wenn der auch nach der Länderspielpause meiner Meinung nach wieder zur Mannschaft stößt.
Und gleich sprechen wir über die andere Borussia, über Borussia Dortmund. Gestern bis kurz vor Schluss in Führung beim HSV und dann kassierten die Dortmunder doch noch den Ausgleich. Und darüber waren sie logischerweise nicht besonders amüsiert. Gleich mehr dazu bei SK90. Die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und schauen in den Norden. Gestern empfing in einem Klassiker der HSV Borussia Dortmund Kai Dittmann und es gab einen furiosen Schlusspunkt für die Hamburger.
In der Nachspielzeit rettet Ransford Königsdörfer den HSV und schockt den BVB. Borussia Dortmund in Schwarz-Gelb überlegen. Die dickste Möglichkeit im ersten Durchgang hatte der HSV durch Nicolas Capaldo. Aluminiumtreffer in der 39. Minute, zum 6. Mal Alupech für den HSV. Auch im zweiten Durchgang Dortmund mit mehr Abschlüssen und dann aber auch mit dem entsprechenden Glück. Die 64. Ganz hinten kommt Nico Schlotterbeck an den Ball und dann Choupo Emeka. Das 1:0 für Borussia Dortmund, sein erster Saisontreffer, fast wie in Bremen. Per Seitfallzieher die Vorlage, dann Choupo Emeka, der bis dahin auffälligste Spieler. Erst dann wachte der HSV auf, hatte Chancen bei 90+7. Moheim-Flanke, Ransford Königsdörfer, immer in der Startelf, nie ein Tor, heute eingewechselt und sein erster Saisontreffer. Spät der Ausgleich, das Unentschieden fühlt sich für den HSV wie ein Sieg an, für Borussia Dortmund eher wie eine Niederlage.
Können Sie Königsdörfer, der eine schwere Zeit hinter sich hat, dieses Tor besonders?
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, ich habe einen ziemlich guten Draht zu ihm und ich habe zu ihm gesagt vor dem Spiel, du kommst rein, weil ich wusste, wo er nicht spielt, du kommst rein und triffst.
Nein, wir hätten uns gerne 3 Punkte gewünscht, dann wäre das alles sehr viel schöner, auch von der Tabellenkonstellation. So ist das ja, für uns einfach 2 Punkte zu wenig, das muss man ganz klar sagen, wir haben andere Ansprüche, wobei ich aber auch den HSV loben muss, der hier schon über 90 Minuten alles reingeschmissen hat, was es reinzuschmeißen gab.
Bei uns ist irgendwie in der Endphase, wenn wir hinten liegen, dann haben wir irgendwie eine Power. Das finde ich selber unglaublich. Erst recht, wenn wir hier spielen, dann kommen die Bälle nach außen, Flanken kommen rein, zweite Bälle kommen runter. Und dann muss das Glück ein bisschen erzwingen und das haben wir heute gemacht.
Felix, was sagst du zum HSV?
Ich hätte nicht gedacht, dass der HSV zu dem Zeitpunkt, sagen wir, sich so gut etabliert hätte. Und insofern machen sie das ordentlich. Ja. Ich glaube aber nach wie vor, dass der HSV halt auch sehr viel von seinem Stadion, von seinen Fans lebt. Ja, und das darf halt dann nicht irgendwann mal wegbrechen. Mhm. Sonst, was die Mannschaft sportlich so zu leisten imstande ist, werden wir sehen.
Aber die Moral ist da, das hat man gesehen gestern.
Die Moral ist da, hat natürlich auch was mit den Fans zu tun.
Und ausgerechnet Königsdorfer, ne? Also in der Kritik, in der Bundesliga ja. Noch keinen Treffer in dieser Saison, gestern das erste Mal von der Bank und dann trifft er. Ist das Zufall oder hat das auch damit zu tun, dass ihm vielleicht sogar mal der Bankplatz ganz gut getan hat für diesen Moment?
Ja, es ist ja so rum. Ne? Also es gibt ja viele Spiele, die halt da sagen wir, umgekehrt von der Bank gekommen sind, angefangen haben, dann getroffen haben, wenn sie reinkamen, aber dann von Beginn an spielten und dann haben sie nicht mehr getroffen. Das gab es ja öfter. Ne? Und insofern ist er scheinbar ein Mann, der gut reinkommen kann. Ob das jetzt dazu führt, dass er immer nur noch reinkommt, weiß ich nicht. Das muss dann der Trainer entscheiden. Aber er hat natürlich diese Qualität und das wird halt, glaube ich, schon oft unterschätzt bei einer Mannschaft, dass du, wenn du eine Mannschaft hast, wenn du zwei, drei Spieler hast, die wirklich nochmal was bringen, wenn sie reinkommen, ja, das ist dann mindestens ein Punkt, manchmal 8-3 wäre.
Ist der HSV schon konkurrenzfähig in dieser Liga? Überraschend konkurrenzfähig fast?
Definitiv, das zeigen sie ja. Also die sind ja, klar, die Ansprüche waren früher andere beim HSV, aber wie sie jetzt mitspielen, ich glaube gegen Mainz haben sie, wie viel, 4 Tore mal geschossen, ja. Ausnahmsweise. Sie tun sich natürlich noch schwer und sie tun sich schwer auch Tore zu erzielen, aber mit der Aufstiegseuphorie, mit Polzin, mit irgendwie, wir halten alle zusammen und haben andere Ansprüche, sind total froh, wenn wir in der Klasse bleiben und solche Spiele wie gestern und solche Punkte in letzter Minute, ich glaube, die sind halt auch unglaublich wichtig für den weiteren Saisonverlauf. Also das vielleicht wichtiger ist irgendwie ein 3-0-Heimsieg mal noch so ein 1-1 in allerletzter
Sekunde. Hat man gestern im Stadion gemerkt, ne? Also weil sonst wäre es wieder so ein Spiel gewesen, Lothar, wo der HSV gut mitgehalten hätte, aber Ende aber eben doch mit leeren Händen dagestanden hätte.
Ja, ist richtig und die Mentalität stimmt, das hat man gesehen. Die letzte Viertelstunde, 20 Minuten war ja ein Spiel auf ein Tor praktisch. Die wollten unbedingt dieses Tor machen, haben sie dann auch verdient gemacht. Auch Nico Kovac, der Trainer von Borussia Dortmund, hat es ja auch gesagt, HSV hat wahnsinnig gekämpft, wahnsinnig gefightet und man muss es ja ganz ehrlich sagen, der HSV und der FC Köln, das sind ja keine normalen Aufsteiger. Ja? Wie Heidenheim hochgekommen ist, da hat man ein bisschen gelächelt. Eine Kleinstadt mit 30, 40, 50.000 Einwohnern, mit einem Budget, mit einem kleinen Stadion. Aber beim HSV sind ja die ganzen Voraussetzungen sind ja eigentlich gegeben. Nur da hat es eben jahrelang keine Ruhe gegeben. Da hat der eine gegen den anderen. Und jetzt sind sie eng zusammengerückt, ähnlich wie in Köln. Und haben meiner Meinung nach, ja, vielleicht sogar den einen oder anderen Punkt nicht geholt, wo sie verdient hätten. Trotzdem können sie mit der Leistung vor allem zufrieden sein, mit der Einstellung zufrieden sein. Und deswegen hat es eigentlich gestern für den HSV auch verdient, dieses Unentschieden gegen Borussia Dortmund gegeben.
Welchen Eindruck hast du von Merlin Polzin, dem immer noch jungen Trainer?
Ja, der bleibt auch noch jung, ne? Egal welchen Eindruck ich habe. Ja, er hat es im Griff scheinbar, ne? Denn die Mannschaft ist sagen wir, angekommen in der ersten Liga. Sie kann mitspielen. Ne? Ich bin halt wieder anders gestrickt als viele andere. Ich sage natürlich, wenn ich jetzt das Spiel gestern beurteilen soll, ne, dann sage ich als ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund, hätte ich mir schon erwartet, dass die so ein Spiel gegen so einen Gegner kontrollieren. Ne, dass also der Tabellenzweite nicht in der Lage ist, so ein Spiel dann in den letzten Minuten über die Bühne zu bringen.
Ganz kurz. Ja. Dann ist das gerade mal die Überleitung zu Felix, weil genau diese Diskussion wird natürlich auch bei den BVB-Fans geführt. Warum wird die spielerische Qualität, die einzelnen Spieler haben, nicht in Summe über die Mannschaft transportiert?
Genau so ist es. Also 90. plus 7 gestern, der HSV gefühlt Sieger gestern, obwohl es eigentlich nur der eine Punkt war. Auch auf X der Gewinner. Gibt es die Uhr eigentlich noch? Und wenn ja, was zeigt die an? Hat Borussia Dortmund vor dem Spiel gefragt, nach dem Spiel dann der HSV mit der Antwort. Unsere Uhr hat 90 plus 7 angezeigt, als das Ding eingeschlagen ist. Also auch da Punktsieger und das Gefühl beim BVB ebenso, es fehlt das letzte Quäntchen. In der Offensive hängt man so ein bisschen der direkten Konkurrenz hinterher. Defensiv ja, gefestigt, aber es fehlen auch Siege gegen die Großen. Gegen Bayern verloren, gegen Juve nicht gewonnen, gegen Leipzig nicht gewonnen, gegen Man City verloren. Also immer gegen die großen Brocken eben nichts Zählbares eingefahren. Und die Fans waren nach dem 1:1 gegen den HSV sauer, auch auf Niko Kovac. Wird sogar auch Galgenhumor schon praktiziert, hat sich Niko auch mal verdient für seine Entscheidungen. Und unten merkt man dann, worum es konkret geht. Kovac hat Lamborghini-Spieler auf der Bank und er wechselt sie erst nach 80 Minuten ein. Die Wechsel sind bodenlos. Anstatt Entlastung nach vorne wartet man bis zur Nachspielzeit und bringt Abwehrspieler. Konkret geht es da vor allem um Marcel Sabitzer und Anselmino, die erst in der Nachspielzeit eben kamen und dann die nötige Entlastung hat gefehlt. Der BVB wäre gerne zumindest FC Bayern Verfolger Nummer 1. Dafür muss man Spiele wie gestern aber gefühlt gewinnen.
Adeyemi hat er ja zum Beispiel eingewechselt. Das wäre ja schon ein Spieler gewesen, der für Entlassung hätte sorgen können. Einmal zur Einordnung. Also in der vergangenen Saison stand Borussia Dortmund zu dem Zeitpunkt nicht so gut da wie jetzt. Niko Kovac haben wir ja oft genug gelobt, hat Borussia Dortmund definitiv stabilisiert und auch in die Champions League geführt. Nicht vergessen. Na, ganz wichtig. Wie ist dein Eindruck? Du bist ja im Westen gut vernetzt und gut verdraht.
Es ist mal wieder eine BVB-Saison, in der, ich sag's einfach mal ganz kalt, die Qualität nicht ausreicht. Vor allen Dingen nicht in der Offensive. Und sich einzuigeln in Hamburg bei so einem Spiel hat auch die Verantwortlichen sauer gemacht. Ich habe heute auch noch mal reingehört, wenn man so am Flughafen sitzt, auf dem Weg hierher, dann telefoniert man ja auch mal ein bisschen. Und da wurde mir schon klar gespiegelt, die Auswechslung von Niko Kovac gestern, die haben niemanden zufriedengestellt.
Aus dem Club.
Aus dem Club, genau. Mhm. Da wurde auch drüber gesprochen, da wird auch noch drüber gesprochen. Und diese defensive Herangehensweise, die ist natürlich wichtig, weil du dich stabilisieren musst. Ja, das hat er hingekriegt. Aber offensiv passiert ja gerade gar nichts mehr. Also ein Serhou Guirassy, der ist gar nicht mehr im Spiel. Er hat, glaube ich, in den letzten 5 Wochen ein Tor geschossen.
In den letzten 8 Pflichtspielen ein Tor.
Genau, er bekommt aber auch kaum Bälle, muss man dazu sagen. Und Borussia Dortmund hat eines versäumt. Fast alle 1-gegen-1 Dribbler, die sie hatten über die Außen, weil Niko Kovac ja so nicht spielen lassen möchte, die sind weg. Es gibt Karim Adeyemi, hast du gerade gesagt. Der kann mal vorbeigehen. Wer geht sonst noch vorbei? Jamie Gittens ist nicht mehr da, den haben sie abgegeben.
Duran Will ist verletzt,
ja. Aber es gibt gar nicht mehr dieses System, gibt es natürlich A nicht her. Und B ist diese defensive Spielweise auch etwas, was die Spieler auch ein Stück weit stört. Weil sie sagen, ja klar, Meisterschaften gewinnst du am Ende, wenn die Defensive steht. Ja, das weiß Felix Magath auch. Aber auf der anderen Seite musst du Tore erzielen. Und wofür steht denn Borussia Dortmund eigentlich? Für Offensivfußball, ja? Das Stadion mitnehmen, ab nach vorne, schöne Tore. Davon sehe ich im Moment viel zu wenig.
Ich sage, erstens mal in der Champions League haben sie in 4 Spielen 13 Tore geschossen. Also das heißt pro Spiel über 3.
Da geht's.
3,25 genau gerechnet. Ja, in der Bundesliga haben sie ihre stärksten Spiele gemacht. Zweite Halbzeit in München, zweite Halbzeit zu Hause gegen Köln. Da war ich live dabei, das kann ich dann beurteilen. Wenn sie offensiv spielen, sind sie eigentlich viel stärker. Ja, also müssen sie einfach versuchen, wie in der Champions League auch, ja, versuchen ihre Offensivqualitäten. Niko, natürlich sagst du als Trainer, ich kann nicht alles auf einmal ändern. Also ich mach mal stabilisiere. Sie haben die zweitbeste Abwehr hinter Bayern München in der Bundesliga. Da passt. Aber jetzt muss auch eine Entwicklung nach vorne zu sehen sein.
Ist Niko ein Mann, der sowas forciert?
Deswegen habe ich mit der Champions League angefangen. Da haben sie attraktiven Fußball gespielt. Da spielen sie nach vorne, da schießen sie Tore. Haben ja auch Spieler, die Tore machen können. Also da ist noch ein Bayer ist noch da, Julian Brandt ist da. Also da trauen sie sich. Ja, aber ich glaube nicht, dass es Niko sagt, in der Champions League könnt ihr das machen und in der Bundesliga könnt ihr es nicht machen. Das liegt dann schon auch ein bisschen an den Spielern, weil ich glaube nicht, dass ein Trainer, auch wenn er ein bisschen aus der defensiver denkenden Taktik kommt, weil Niko war ja selbst Defensivspieler, dass er seine Mannschaft nicht nach vorne spielen lässt, wenn sie die Qualität dann zeigt und eben versucht, auch mal vorne zu blitzen. Die haben in der Allianz Arena in der zweiten Halbzeit das Spiel gegen Bayern München meiner Meinung nach zumindest ausgeglichen gestaltet, beziehungsweise hatten sogar die eine oder andere Torschance mehr in der zweiten Halbzeit wie Bayern. Und das ist ihre Stärke. Und da müssen sie hinkommen, dass sie da die Balance finden zwischen Offensiv und Defensiv.
Also du hast ja schon mal die Errungenschaften von Kovac richtig betont. Sie sind noch in einem super Schlussspurt in die Champions League gekommen letztes Jahr. Er hat sie stabilisiert. Das Spiel bei Juventus beispielsweise war ein super Spiel. Da haben sie einfach den Sieg hergeschenkt in den letzten Minuten. Aber
4 Tore gemacht.
Genau, 4 Tore gemacht. aber die letzten Wochen, also ich musste bei diesem Spiel Augsburg gegen Dortmund sein. Ein furchtbares Fußballspiel. Ich glaube, Dortmund lange mit einem XG-Wert von 0. Und in München war es so.
Also XG wäre zu erwartende
Tore. Zu erwartende Tore. Und dann das Tor, das gefallen ist, haben die Augsburger ihnen ja quasi geschenkt. Und in München war es so, bei all der Qualität, die in der Mannschaft war, Niko Kovac wollte nicht zu hohe Ansprüche wecken. Also er hat mal diesen Vergleich gemacht mit Liverpool, als es das Duell gab, wer quasi wie schnell auf der Autobahn fahren kann und wie schnell die Bayern da dann nur unterwegs sind. Das kam sehr schlecht an im Verein. Und dieses sie vielleicht ein bisschen kleiner machen und das Potenzial, das vorhanden sein könnte, nicht ganz rausholen, wurde ihm in München nachgesagt. Und in Dortmund habe ich das Gefühl, sie könnten es, wenn sie losgelassen würden. Aber sie hatten jetzt auch in einer Woche 3 Spiele auswärts. Also so leicht ist es nicht zu sagen, die müssen den HSV überrollen beim 3. Auswärtsspiel innerhalb von einer Woche.
So ist das. Also ich war gestern im Stadion, ich hatte das Gefühl, also wenn das jetzt mit 1-0 an Dortmund geht, hätte man danach gesagt, komm, Haken hinter, weggeatmet nach einer langen intensiven Phase. Nico Schlotterbeck hat sich gestern auch bei uns geäußert.
Darf man von einer Mannschaft wie dem BVB, die so stark und individuell stark besetzt ist, erwarten, dass nach vorne spielerisch mehr geht?
Ja, klar. Wie gesagt, nach dem 1-0 muss eigentlich so für uns die Befreiung sein. Hey, wir können es, wir müssen mehr Fußball spielen, das haben wir gar nicht mehr hinbekommen. Und dann war das am Schluss zu passiv. Und dann, wie gesagt, von den 15 Flanken irgendeine fliegt man rein.
Ja, zu passiv. Eigentlich sind die Mittel vorhanden, um einen Gegner wie den HSV dann noch mehr zu dominieren, als das gestern geglückt ist.
Ja, darüber wollen wir nicht diskutieren. Also was mich halt dann bei der Situation, beschäftigen würde, ist halt die Tatsache, dass ich letztes Jahr den zweitbesten Torschützen hatte, ne, und der trifft die Saison überhaupt nicht. Also da stimmt hier irgendwas nicht.
Gerassi.
Ja, der ist. Ne.
Was glauben Sie?
Ja, kann ich ja nicht beurteilen. Also ne, entweder es liegt am Spieler oder es liegt daran, wie die Dortmunder spielen. Eins von den beiden.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite Möglichkeit zutrifft, ist größer.
Das kann ich nie beurteilen.
Ich finde, er bekommt die Bälle nicht. Auf der anderen Seite darf man aber auch nicht vergessen, und das muss man ihm ein Stück weit zugute halten, er läuft seit Wochen mit Knieproblemen rum, er hatte Schulterprobleme. Und man hat mit Silva eigentlich jemanden geholt, der diese Position dann auch mal ausfüllen könnte, um Gerassi, wenn er gerade nicht trifft, vielleicht mal eine Pause zu gönnen. Aber von Anfang an spielt Silva in der Regel nie.
Aber am Trainer kann ich sich festmachen, weil Gerassi auch in dieser Zeit, wo Niko Kovac in der letzten Saison die Verantwortung hatte, auch getroffen hat, nämlich die Tore, die der Felix gerade schon gesagt hat. Also er hat regelmäßig getroffen und deswegen sage ich, ich glaube nicht, dass Niko sagt, ihr dürft nicht nach vorne spielen, wir mauern hier ein 1-0 beim HSV nach Hause, sondern die Mannschaft hat es nicht mehr rübergebracht und dann kann natürlich, es waren übrigens 4 Auswärtsspiele insgesamt in 10 Tagen, die Reisen, vielleicht war eine gewisse Müdigkeit, deswegen werfen ihn vielleicht die Fans vor, warum wechselt man so spät, wenn man 6-7 Nationalspieler auf der Bank hat. Ja, das gibt natürlich, die Fans denken ja auch, warum, an was kann es liegen? Warum kommt auf einmal der HSV und schnürt uns ein in der eigenen Hälfte?
Aber die Spieler, die er reingebracht hat, die signalisieren doch der Mannschaft, okay, wir mauern jetzt, weil es sind ja Defensivspieler gewesen. Ja,
und das Adeyemi war jetzt ein Offensivspieler.
Das aber auch bei Sabitzer und Ansermino ist ja schon ein Zeichen von, wir wollen das Ergebnis jetzt halten.
Bei den Ansprüchen, die Dortmund hat oder hatte, ich meine nicht so lange her, dass die im Champions-League-Finale waren, dieses am Dienstag sieht man, wie die Bayern bei PSG spielen und dann bist du bei City komplett ohne Chance und dass dann Achim Watzke auch noch sagt, das Bayern-Spiel war das Beste oder die erste Halbzeit, die er seit Jahren gesehen hat. Also in Dortmund sieht das aus, wahrscheinlich im Moment eher nicht.
Ich tue mich irgendwie schwer damit. Ich finde, wir haben hier beim BVB jahrelang über Mentalität, über das Auf und Ab diskutiert. Dann ist Kovac gekommen, hat das stabilisiert. Ja, ist das nicht noch in einer Phase, wo diese Frage von Stabilität eben doch irgendwie auch Priorität genießt und dadurch diese spielerische Entwicklung zwangsläufig einen Tick kürzer kommen könnte?
Ja, aber das meine ich ja. Also das ist die Ausrichtung des Spiels.
Oder machst du es doch auch ein bisschen an Kovac fest und seiner Idee, die eben mehr darauf basiert, erstmal defensiv sauber zu stehen?
Ja gut, ich gucke nicht jedes Dortmunder Spiel 90 Minuten. Deswegen kann ich da nie sagen, das liegt oder daran. Aber natürlich, wenn er jetzt sagt, wenn ein Trainer in den letzten Minuten einen Offensiven rausnimmt und einen Defensiven reintut, dann signalisiert er schon, ne, eher Verhalten. Ne? Und umgekehrt natürlich auch. Wenn ich einen Defensiven rausnehme und einen Stürmer, nur dann hat natürlich der Trainer das Risiko, wenn das dann schief geht, ne, wenn dann auch das 1-1 fällt, dann wird er natürlich daran aufgehangen, dass er einen Stürmer rein hat, anstatt
zu riskant.
Defensiv. Ja, ja,
ich glaube, es gibt einen Frust über das Spiel gestern bei Dortmund, aber eine Grundsatzdebatte über Kovac oder was, der, also korrigiere mich, aber so weit sind sie auf gar keinen Fall, weil dafür waren ja die Ergebnisse viel zu gut, die Stabilität, die endlich da ist.
Und ich glaube, die Auswechslung, dass du in den letzten 10 Minuten Minuten dann mit einem defensiveren mehr spielst, wenn du siehst, dass der HSV angreift. Ich glaube, das machen 99% der anderen Trainer auch. Die wollten da nicht das 2-0 machen, aber trotzdem wären die Möglichkeiten da gewesen, mit der Geschwindigkeit eines Adiemis zumindest auch mal den HSV wieder denken, ey, wir müssen auch verteidigen. Also wir können nicht nur auf das eine Tor spielen. Und das müssen auch die Spieler dann selbst im Griff bekommen. Da kannst du nicht vom Trainer warten, Adiemi muss auch noch verteidigen, sondern die sollen ja nach vorne spielen, wenn die Möglichkeit da sind, für Entlastung zu sorgen.
Dennoch dann eben letztlich zugespitzt die Frage, ist mit diesen Spielern denn besserer, offensiverer und gleichzeitig genauso erfolgreicher Fußball möglich?
Ja, denn Lothar hat es gerade richtig gesagt, in der Champions League haben sie es gezeigt. Aber da ist die Herangehensweise ja scheinbar eine etwas andere. Da sagen sie ja, wir spielen mutig nach vorne, da erzielen sie ihre Tore. In der Bundesliga könnten sie das auch, aus irgendeinem Grund, den wir noch herausfinden müssen.
Was vermutest du denn?
Ist es aber noch nicht so. Ich glaube, dass die Herangehensweise da schon anders ist. Und ich glaube auch, da kann Lothar mich jetzt vielleicht korrigieren, dass du als Spieler in der Champions League schon sagst, hey, heute spielen wir gegen Juventus Turin. Da zeige ich mal richtig, was ich drauf habe.
Ja, wenn du so eine Stimmung hast wie gestern beim HSV, bist du doch auch motiviert als Spieler. Also eigentlich,
müsstest du sein.
Und ich sage auch eins, wir reden zwar von Müdigkeit und 4 Auswärtsreisen und so weiter. Bei Bayern München würde da keiner drüber reden. Das möchte ich nur mal so reinschmeißen. Dann hat man eben 4 Auswärtsspiele, 4-mal die Herausforderung, in fremden Stadion zu zeigen, wie stark man ist.
Aber es muss aber eine Herangehensweise sein.
Darüber geredet wird.
Bitte?
Dann würden schon wir kommen, wenn darüber geredet wird.
Aber der Unterschied halt zwischen Borussia Dortmund und Bayern ist der, dass Bayern nur internationale Spieler hat, die Champions League gewohnt sind. Und Borussia Dortmund ist noch nicht so stabil in der Champions League. Also Dortmund schon, aber die Spieler, die jetzt da sind, die haben nicht so viel Champions League-Erfahrung. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass für sie die Champions League halt eher was Besonderes ist als für die Bayern-Spiele. Mhm. Und deswegen sie in die Champions League-Spiele mehr investieren als in die Bundesliga-Spiele.
Gehe ich mit.
So. Ja. Es sieht zumindest so aus, ja.
Ja. Gut, dann haben wir doch eine Erkenntnis gewonnen, was Borussia Dortmund anbelangt, und schauen auf die Bayern, die das erste Mal in dieser Saison Sven Schröter Punkte liegen ließen.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Danilo Dokis Doppelpack stoppt den Siegeszug der Bayern 2:2 zwischen Union und dem FC Bayern München. Die Hausherren gingen nach 27 Minuten in Führung. Drittes Saisontor von Unions Innenverteidiger Neuer sah dabei alles andere als gut aus. Dann Luis Diaz, der Matchwinner von der Champions League in Paris mit einem Traumtor zum Ausgleich. Das war in der 38. Minute. Mega Einsatz und dann aus ganz spitzen Winkel sein 6. Saisontor. Es war ein zähes Ringen und die erneute Führung 7 Minuten vor Schluss nach Fehler Kane. Doki mit dem Doppelpack, aber sein 4. Saisontor sollte nicht reichen für die erste Saisonniederlage der Bayern. Kane hier noch mit dem Fehler, dann in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich zum 2:2. Nach Flanke Bischoff. Das erste Remis der Münchner im 17. Pflichtspiel. Nicht der 17. Sieg, aber immerhin weiter ungeschlagen.
Licht war jetzt nicht perfekt für mich und die Entfernung ist auch nicht perfekt für mich, aber ich habe die falsche Entscheidung getroffen.
Muss ich natürlich großes Respekt geben für Union, aber auch unsere Jungs, wie die in die letzte Minute wieder zurückkommen und einfach nicht diese 3 Punkte gewinnen, aber trotzdem diese Punkte holen, die uns jetzt wieder 1 Punkt weiter entfernt von Leipzig.
Ja, und selbst ein Harry Kane ist fehlbar. Wir lernen, also Stürmer im eigenen 5-Meter-Raum, das ist und bleibt so eine Sache. Hat er dann aber nachher noch den Ausgleich gemacht. Warum haben die Bayern gestern mal Punkte liegen lassen?
Ich glaube, das war nicht so die körperliche Müdigkeit, sondern dass du einfach die ersten 30, 35 Minuten das im Kopf
noch hattest und dich erst wieder einstellen musstest auf
dieses... Nach dem tollen Auftritt bei PSG.
Klar, also und die ganze Welt schwärmt von diesem Spiel bei PSG und dann musst du bei Union in so einem Spiel wieder schauen, dass du dein täglich Brot dir arbeitest und da das gewinnst. Und also ich hatte irgendwie gefühlt, dass die Serie zu Ende geht, weil es einfach ein extrem schweres Auswärtsspiel ist. Und am Ende, was will man vorwerfen? Also man kann ja Kompanie auch nichts vorwerfen dafür, dass er jetzt, er hat die Belastungssteuerung ja so gemacht, dass er gegen Leverkusen die draußen gelassen hat, die dann gegen PSG und Union spielen sollten. Das waren ja nicht die Spieler.
Hat es dich nicht ein bisschen gewundert, dass nur eine Veränderung in der Stammformation war?
Naja, aber die Wechsel Leverkusen, PSG, ihm geht es immer um diesen Rhythmus. 3 Spiele in einer Woche ist zu viel. 2 Spiele in einer Woche sind eigentlich möglich für den Spieler. Und die gegen Leverkusen pausieren durften, mussten halt jetzt die anderen beiden Spiele machen. Also da hat er schon seine Prinzipien, denen er nachgeht.
Und es war ja Dienstag-Samstag-Rhythmus.
Im Endeffekt muss man ja sagen,
wie die Dortmunder gehabt haben.
Der Frischeste, der reinkam, Goretzka, hat jetzt auch nicht besser gespielt als die anderen. Daher, ich glaube, an der Müdigkeit lag es nicht. Es war eher der Kopf, der sich darauf einstellen musste. Und der Punkt für die Bayern, am Ende gewinnen sie damit gegenüber Leipzig und Dortmund noch. Also war ja alles in Ordnung.
Das ist dank des HSV. Ja.
Wie geht Neuer jetzt damit um, dass er auch mal, man kann sich ja kaum an Fehler von ihm erinnern, mal so einen durchflutschen lässt?
Der schüttelt es ab. Der ist heute in Berlin, schaut sich das NFL-Spiel an und schüttelt den Fehler ab. Also von dieser Seite her, der ist erfahren genug und er hat ja auch andere schon irgendwann mal, aber das passiert ihm ja nicht jede Woche. Ihm flutscht ja nicht jede Woche wieder einer durch und da hat er genügend Erfahrung und weiß, wie gut er ist. Jeder weiß, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Toller Rückhalt mit jedem, wo du sprichst. Und das ärgert ihn, aber da schüttelt er sich drüber. Und das nächste Mal macht er es wieder besser.
Felix, Sie haben ihn ja auch erlebt, Manuel Neuer. Gibt es so einen wie ihn noch mal? Hat es einen wie ihn gegeben, auch so von der ganzen Persönlichkeit?
Nein. Also ich sehe keinen weit und breit, der nur diese Qualitäten hat, die er hat. Erstmal die physischen Qualitäten. Das war der einzige Torhüter, den ich hatte. Und es ist ja bekannt, dass ich ab und zu mal meine Spieler laufen lasse.
Ach ja?
Und es gab halt normalerweise immer die Situation, dass die Torhüter am Ende gelaufen sind und die Feldspieler vorne weggelaufen sind. Aber das war in Schalke nicht der Fall. Da war Manuel Neuer vorne und dann sind die Mittelfeldspieler hinterher gedackelt. Also er ist außergewöhnlich, was die Fähigkeiten angeht. Und dann was
auch außergewöhnlich, was den
Biss.
Nein, aber jetzt auch bei so einem Konditionstraining von Ihnen brauchst du ja auch so einen Willen, um das durchzuhalten.
Ja, er wollte immer trainieren. Er wollte, schätze ich mal, der Beste werden oder sein. Na, er hat sich also nie bei mir über Training beschwert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das woanders gemacht hat.
Sondern war der Einzige, der gesagt hat, mehr noch, ne? Oder?
Ja, mehr hat er auch nie gesagt. aber er war zufrieden, glaube ich, damit. Ne? Und insofern, er hat nicht nur die Fähigkeit, also die körperlichen Fähigkeiten, Sprungkraft, ne? Schnelligkeit. Seine Außergewöhnlichkeit ist, das Spiel zu sehen, das Spiel zu lesen. Der ist immer im Bilde, wo ist der Mitspieler, wo ist der Gegenspieler. Und das versetzt ihn in die Lage, weil er halt so gut mitspielt, dann im Grunde der Erste zu sein, der den Ball schon wieder nach vorne bringt. Und das ist ja nicht zu unterschätzen. Das ist ja bei dem Spiel heute mit, wie heißt es, Umschaltspiel. Ne?
Ja. Die Medizinbälle auf Schalke haben den Unterschied gemacht.
100%.
Also eine schöne Szene habe ich letzte Woche noch im Kopf von ihm, das 1:0 durch Gnabry gegen Leverkusen. Wie er das Spiel schnell macht, wie er diese Situation erkennt, mit diesem Abwurf. Ja, wir reden von dem Traumpass vom Bischof, wir reden von dem Abschluss von Gnabry, von der Geschwindigkeit, aber ohne Neuer da hinten wird alles andere nicht passiert. Also das kann ich mir so vorstellen, wie es Felix erzählt hat. Der denkt eigentlich schon 2-3 Schritte weiter, wie ein Schachspieler, Felix, ne?
Das erklärt
oder wie ein guter Fußballspieler.
Okay. Also
oder beides zusammen.
Ja, also ich sage bewusst bei ihm, ich darf jetzt seit 15 Jahren über Manuel Neuer berichten und dass er so viel Freude hat wie im Moment. Er hat immer das Spiel geliebt, aber er scheint es im Moment fast noch mehr zu genießen. Ich glaube, er ist sich bewusst, dass es dem Ende entgegengeht mit seinen 39.
Das ist halt die Frage.
Aber jetzt bei so einem Spiel wie in Paris, die pfeifen ihn aus und er macht Zeitspiel um Zeitspiel um Zeitspiel und man hat das Gefühl, er saugt es auf und er will einfach noch mehr davon. Und ich habe immer gesagt, ich glaube, er macht noch weiter. Ich glaube, er wird bei der WM im Tor stehen. Und ich glaube, so gut wie er im Moment spielt, war er seit vielen Jahren nicht mehr. Trotz des Fehlers gestern.
Das stimmt.
Gehe ich total mit. Also ich glaube, du hast es gerade angesprochen, Thema WM. Ja, neulich im Interview klang er da so, man, nee, ist kein Thema. Also ich glaube, wenn ein Manuel Neuer die Möglichkeit hat, nochmal eine Weltmeisterschaft zu spielen, ja, das vielleicht nochmal zum Abschluss seiner Karriere.
Vor allem nach den letzten beiden Weltmeisterschaften, die nicht so erfolgreich gelaufen sind, auch für ihn nicht.
Da machst du das doch als Spieler. Also da hast du doch Lust, wenn du dich fit fühlst. Und das tut er ja offensichtlich. Ja?
Gut, Marcus, man muss halt den Schritt auf ihn zugehen. Das ist die Voraussetzung, ja, deswegen
wenn, ja dieses... Wenn er merkt, das ist nötig und Manuel Neuer, das sehen wir ja immer noch in Topform, den kannst du immer gebrauchen in dieser Mannschaft, dann bin ich davon überzeugt, dass es passiert.
Nur, es gibt keinen besseren. Also es tut mir leid für die anderen, ne, die Baumann und Ter Stegen, die sind alle gut, gar keine Frage. Aber sie haben nicht die Qualität von Manuel Neuer.
Also Neuer tut mir leid. Zur WM.
Ja, natürlich. Also wenn er ne, ich glaube auch, dass er bereit ist. Also ne, so wie ich ihn kenne, der will. Also ich glaube, der macht es.
Also die Besten sollten halt zur WM. Ne? Ja. Die Besten. Man will Weltmeister werden und das wird man eigentlich mit den Besten. Und Manuel Neuer, und da bin ich voll bei Felix, wir haben gute Torhüter. Das ist wirklich jetzt nicht das größte Problem. Aber wenn einer besser ist wie die anderen, dann sollte man den Besten mitnehmen. Wenn er will.
Wenn er will, ganz klar. Gibt es eigentlich, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, aus Ihrer Sicht ein Limit zeitlich oder ist ein Neuer, gerade auch wegen der Fähigkeiten, die Sie eben beschrieben haben, auch in der Lage mit, keine Ahnung, mit 41, 42 noch auf dem Level und nur darum kann es gehen, abzuliefern?
Ja, das kann ja nur er sagen, wie sein Körper beieinander ist, ob er sich das noch zutraut. Und jetzt, ich sehe keine Anzeichen, dass er wesentlich schwächer geworden ist. Ja, natürlich, jeder Körper verliert an Dynamik im Alter. Das ist bei ihm natürlich auch der Fall. Aber der ist, wie gesagt, das ist aber nicht seine herausragende, sondern das ist eine seiner großen Fähigkeiten. Aber seine herausragende Fähigkeit ist, das Spiel zu lesen und halt das Spiel schnell zu machen. Und das verlernt er im Alter nicht. Das bleibt bei ihm. Und deswegen ist er immer noch der beste Torhüter. Ich denke mal weltweit. Also ne, andere sind auch gut. Aber ich kenne keinen, der so gut den Ball wieder ins Spiel bringt, wie der Manuel Neuer. Er findet fast immer die richtige Lösung.
Was seinen Körper betrifft, ist er sich auch sehr bewusst. Also er hat jetzt letzte Woche in Paris nochmal gesagt, er lässt sich Zeit, er will den Winter noch abwarten. Mhm. Letztes Jahr hat er dann auch eine Muskelverletzung irgendwann mal und sehen, dass er gut durch den Winter kommt mit dem Körper, wie er jetzt dasteht und dann wird er verlängern.
Vertrag läuft im Sommer aus.
Ne? Genau. Geht und weiter. Die Bayern würden jederzeit verlängern, erstmal um ein Jahr. Und ich glaube, wenn er sagt, er macht noch eins und dann macht er noch mehr eins, dann sagen die Bayern...
Das hat man ja bei Buffon auch gesehen. Ja. Buffon ist aber langsamer geworden, meiner Meinung nach. Manuel hat seine Geschwindigkeit irgendwie behalten. Bei Buffon, hast du schon gemerkt, hat er auch, glaube ich, bis 42 gespielt. Deswegen traue ich Manuel auch, wie Tobi es gerade gesagt hat, nicht nur ein Jahr noch on top, sondern wenn er sich gesund wohlfühlt und auch noch die Einstellung, weil es spielt auch der Kopf eine Rolle, dann glaube ich, dass Manuel Neuer noch 2-3 Jahre auf diesem Niveau, das er zurzeit hat, weiter spielen kann.
Und ein anderer Spieler, der, ja?
Ich habe nur eine Einschränkung. Es sei denn, die Nummer 2 bei Bayern ist besser als er.
Aber der ist nicht schlecht.
Ja.
Der ist sogar gut.
Ja, logisch. Eben. Der ist gut. Ja.
Deswegen haben sie ihn ja geholt. Ja. Jung.
Ja. Der ist aber im Kreuz, mal Nummer 1 zu werden.
Nein, ich weiß nicht, ob er sich dahin entwickelt, das kann ich ja nicht sagen. Ich
das ist definitiv ein Faktor, warum er so gut ist im Moment, der Neue. Weil er schon merkt, da ist ein Junge, der gut trainiert und der ist ein Anreiz für ihn. Also.
Andere spannende Personalie, Musiala ganz kurz einmal so gestreift. Was ist eigentlich, wenn der in dieses super funktionierende Ensemble jetzt unentschieden gestern hin oder her zurückkommt?
Dann hat gar keiner mehr eine Chance. Super Spieler, gar keine Frage. Er braucht natürlich, glaube ich, auch erstmal seine Zeit. Wir wissen alle, wenn du lange verletzt warst, bis du wieder da bist. Aber er ist ein Top-Spieler, ja. Und ich glaube, mit den Qualitäten, die er hat, wird er seinen Platz in der Mannschaft auch wieder finden. Da wirst du nicht an ihm vorbeikommen, wenn er wieder da ist. Weil Jamal Musiala, wissen wir alle, wie eine Schlange auf dem Platz, ja. Unfassbare Technik, die Tore. Also für Bayern München hervorragend, für die Gegner ganz schlechte Nachricht, wenn er auch wieder dabei ist.
Das größte Problem für Bayern ist mal, wer aus diesen ersten 11 gefühlt rauskommt.
Ja, Alphonso
Davies kommt ja auch noch dazu. Also das ist ja auch ein Spieler, der von allein von seiner Geschwindigkeit, nicht jetzt von seinen Dribbelstärken, von seinen Flanken, sondern allein von der Geschwindigkeit her, auch da nochmal vielleicht das eine oder andere Prozent für die Mannschaft mehr tun kann. Natürlich muss alles passen. Es passt zurzeit alles. Aber es wird nicht immer so sein wie in den letzten 3, 4, 5 Monaten. Es werden auch andere Zeiten kommen. Es werden auch Verletzungen kommen. Und deswegen, glaube ich, macht sich da der Kompanie noch keinen Kopf, sondern er wartet, bis alle da sind und dann trifft er, wie so oft, die richtigen Entscheidungen.
Ja, also bis er kommt, so ein bisschen Zeit hin, dann sind viele Spiele, dann würde er, wenn er kommt, nicht sagen, er will sofort 3 Spiele die Woche machen.
Und das muss er ja dann auch nicht. Früher musstest du ja, wenn du verletzt warst als Unterschiedsspieler, musstest du sofort eingesetzt werden, weil andere vielleicht verletzt waren. Und für Musiala ist es ja ganz gut, dass er gar nicht mit Druck zurückkommt, sondern eben auch mal mit einem Kurzeinsatz anfängt, dann vielleicht die ganze zweite Halbzeit und dann irgendwann, wenn die Fitness dann da ist, wenn der Trainer merkt, ja, jetzt, der muss nicht gleich von Anfang an 90 Minuten spielen. Früher warst du am Platz gestanden, ich bin zurückgekommen nach 4,5 Monaten Kreuzbandriss, hast du 90 Minuten gespielt. Das gibt's heutzutage nicht mehr. Der wird langsam herangeführt, weil er hat ja auch noch andere Ziele, nicht nur mit Bayern, sondern er ist auch für nächstes Jahr einer der Hoffnungsträger für die drei Farben, die er dann trägt auf seinem Trikot.
Sehr gutes Stichwort, denn wir wollen jetzt auch gleich noch sprechen über die Nominierung von Julian Nagelsmann für die wichtigen WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg und gegen die Slowakei. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sprechen gleich über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Aber einmal noch, gehört ja indirekt auch zusammen, über Musiala und seine Rolle dann bei den Bayern, wenn er zurückkommt. Wird das problemlos vonstatten gehen oder kann es da doch ein bisschen haken? Könnte es haken?
Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas problematischer wird. Denn wie wir ja gesagt haben, im Moment stimmt bei Bayern alles. Nur wenn alles stimmt, dann verändere ich auch nichts. Wenn jetzt aber ein Spieler wie Musiala dazukommt, der ja sehr, sehr stark gesehen wird, der also eine wichtige Rolle im Spiel spielen soll, dann verändert sich dadurch natürlich die Statik des Spiels. Und ich glaube, dass durch die Hereinnahme von Musiala wieder Henry Kane nicht mehr ganz so zum Torabschluss kommt, wie er es im Moment hat.
Wie meinen Sie das genau?
Ja, dass eben halt dadurch, dass mehr über Musiala läuft, halt Harry Kane, der muss jetzt mehr wieder in die Spitze rücken. Er kommt ja gerne aus dem Mittelfeld, lässt sich gerne fallen und läuft überall rum. Dass er eben dadurch eben nicht mehr so ins Spiel eingebunden ist, wie es im Moment der Fall ist. Im Moment passt es ja halt 100%.
Das heißt also, es wäre für Kane vielleicht sogar ein kleines Problem, wenn ein solcher Topspieler wie Musiala zurückkäme?
Nicht für Kane, für einen Trainer ist das ein Problem.
Okay, wir werden das sehen, das wird sehr, sehr spannend. Thema DFB, Thema Nagelsmann, ich habe dich zitiert eingangs damit, dass du Fragezeichen hast bei diesem Aufgebot. Welche denn?
Ich glaube, die haben nicht nur ich, sondern die haben in Stuttgart einige Verantwortliche, auch in Dortmund einige Verantwortliche. Ich kann mich erinnern, ich glaube, es war das Supercup-Spiel, als in der Halbzeit Julian Nagelsmann gesagt hat, so bei ihm im Mittelfeld geht es Richtung Kimmich, Stiller in der Zentrale. Also da hatte der Stiller schon eine exponierte Position und der durfte jetzt erstmal gar nicht mehr spielen und dann ist er nicht mit dabei, wo ich mir auf dem Weg zur WM bei der vorletzten Maßnahme vor der Nominierung ja mein Gerüst bauen, meine Mannschaft. Beim Mittelstädt ist schon länger, fand den zuletzt auch nicht so schlecht. Darf ihm nicht zu viel verraten, aber heute war er auch nicht so schlecht in dem Spiel. Und der ist auch wieder nicht mit dabei. Bei Maxi Bayer, der war mal dabei, mal nicht dabei, mal dabei, mal nicht dabei. Hat die letzten Wochen meiner Meinung nach wieder sehr konstant gespielt, ist wieder nicht mehr dabei. Und El Mala kann man jetzt diskutieren. Wann testet man einen jungen Spieler? Wann ist der Zeitpunkt, ihn dazuzuholen?
Wann will man ihn kennenlernen, würde ich jetzt erstmal sagen.
Ich glaube, das ist noch in Ordnung, ihn mal zu sehen. Man sieht ihn auch in den Trainingseinheiten, um zu wissen, kann er dort mithalten? Hat er das Potenzial, in dem WM-Kader zu sein oder nicht? Aber ich glaube, bei einigen Spielern und Vereinen gibt es schon, deswegen habe ich das gesagt, Fragezeichen. Wichtig bei Nagelsmann ist, glaube ich, dass er nicht die erste Elf wieder umschmeißt, nicht da an der Struktur, an der Formation, an den Spielern zu viel ändert. Aber auch das Drumherum ist ja für ein Gerüst und für eine Mannschaft, die als Mannschaft zur WM fährt, nicht zu unterschätzen.
Ja, war schon überraschend, Felix, ne? Dass El Mala dann doch nominiert worden ist. Wie ist da die Meinung bei den Userinnen und Usern?
Ich glaube, ein bisschen überraschend war es für alle. Also seit El Mala 2006, geboren in Krefeld, bei 2006 zog ich auch zusammen als noch relativ junger Mann. 19 Jahre ist er erst, seine Bilanz. 385 Bundesliga-Minuten, 4 Tore, 2 Assists. Heißt alle 64 Minuten eine Torbeteiligung. Also natürlich super Zahlen, können Sie sehen lassen. Dennoch geht natürlich alles relativ schnell. Die Frage ist denn, wie sieht's El Mala selbst? Wir haben bei ihm nachgefragt, wie er denn eben seine Nominierung selbst einschätzt.
Ich war tatsächlich zu Hause. Ich gehe nicht gerne an fremde Nummern ran. Und dann hat er mich halt kontaktiert mit
hi, Julian Nagelsmann hier, ich bitte um Rückruf. Und dann habe ich das direkt meinem Bruder gezeigt und dann wusste ich schon, okay, da bin ich, glaube ich, dabei.
Ja. Sympathisch. Und natürlich die Frage auch von uns, kommt Elmalas Nominierung fürs DFB-Team zu früh? 64% sagen ja, 36% sagen nein, genau richtig. Er wird uns noch viel Freude bereiten, beim FC sowieso, möglicherweise auch im DFB-Trikot.
Wie siehst du das, Marlon?
Ich finde, es kann keinen zu früh geben, weil das Argument, was Lothar auch gerade genannt hat, das sieht schon, man möchte sich den Spieler mal anschauen, man schaut sich ihn vor allen Dingen jetzt an, denn wenn man so diesen Move gemacht hätte, kurz vor der WM, den zu nominieren und der war noch nie dabei, der hat diese Luft noch nie geschnuppert, dann ist es vielleicht eine Sache, die zu früh ist. Aber wenn Sie jetzt merken, ja, das funktioniert im Training, der Junge macht einen guten Eindruck, das macht er in den Spielen auch in der Bundesliga, außer jetzt gestern, aber da hat es insgesamt nicht gut funktioniert, glaube ich, dann finde ich das völlig fein und ich glaube, dass dieser Spieler uns extrem viel Freude bereitet.
Zu früh könnte einem Spieler aber auch was Falsches suggerieren.
Ja, das glaube ich, aber bei ihm eigentlich nicht. Also ich glaube, A, er verlässt sich da jetzt auch nicht irgendwie drauf, dass er sowieso so gut ist und das jetzt immer von selbst läuft. Dafür ist er zu ehrgeizig. Also das habe ich auch in der Jugend jetzt beim FC dann noch in den paar Spielen, die er gemacht hat, bei Viktoria Köln in der Jugend dann, beziehungsweise bei den Profis in der dritten Liga auch verfolgt. Der war schon immer ein Spieler, der ehrgeizig ist. Es war jemand, der hart gearbeitet hat, mit seinem Bruder zusammen ja auch diesen Weg gegangen ist. Und das sind wirklich Jungs, die von der Pike auf wussten, ihnen wird nichts geschenkt. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wenn du dann da so groß wirst, auch mit Eltern, die immer für jemanden sorgen und die immer drauf aufpassen. Und das war bei ihm so. Die sind feine Kerle.
Ja, also ich weiß
nicht. So früh oder nicht?
Ich weiß nicht, ob es ein feiner Kerl ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kenne ihn ja nicht. Aber natürlich macht so eine Nominierung was mit einem Spieler. Ne? Weiß ich, vielleicht spürt er jetzt mehr Druck, als er es vorher gehabt hatte. Ne? Nochmal, ich finde immer, wenn eine Situation gut läuft, ne, dann sollte man nichts verändern. Und ich weiß halt, ich kann nie beurteilen, wie er jetzt diese Nominierung wegsteckt. Bisher war es ja so, dass er ausgezeichnete Leistungen im Club gebracht hat. Ja, insofern, das Argument, so ein Spieler, der jetzt so in jungen Jahren so fantastisch in die Liga gekommen ist, mal zu sehen, ist in Ordnung, das geht. Mhm. Ja. Er muss halt nur aufpassen, Julian, das hat ja glaube Lothar Matthäus mal gesagt, ja, dass er halt nicht zu viel durcheinander macht und bringt. Ne? Also, wie gesagt, wenn du einen bringst, musst du einen draußen lassen. Ist halt so. Ja? Und von daher, wenn du halt immer viel veränderst, dann könnte es insgesamt halt unruhig sein.
Wie sehen Sie denn das mit Stiller? Der Nichtnominierung von Stiller.
Das kann ja nur der Trainer entscheiden, was er für Vorstellungen hat, wie er spielen will. Ja, wie gesagt,
Monaten hat er ja geschwärmt über Stiller. Ja. Also deswegen ist es für mich auch so ein bisschen überraschend gekommen, dass er nicht dabei ist. Weil Stiller, außerdem ist Andrich auch nicht dabei. Er hat ja im Endeffekt, wenn er Kimmich rechts hinten nimmt, hat er eigentlich nur 3 auf der Doppel-6. Kann er natürlich Kimmich reinziehen und hinten anderen spielen lassen. Die Möglichkeit ist da, aber das Fass hat er sich unnötigerweise meiner Meinung nach aufgemacht, weil Stiller auch in Stuttgart, vielleicht spielt er jetzt nicht auf seinem höchsten Niveau, aber er spielt stabil, er spielt ordentlich. Die anderen spielen auch nicht alle überragend. Ja, gerade international ist jetzt nicht top gelaufen für ihn mit den 2 Niederlagen in Basel und gegen Fenerbahce. Da ist er auch beteiligt gewesen, aber das muss man jedem Spieler mal diesen Moment geben, dass man nicht in jedem Spiel die entscheidenden Pässe spielt oder die entscheidenden Tore macht oder sonst irgendetwas. Und Stiller ist ein Spieler, der, ich glaube, der kommt auch wieder zurück, der lässt sich jetzt nicht gehen, aber er war natürlich auch sehr enttäuscht, wie er am Donnerstag vor dem Mikrofon gestanden ist.
Wer wäre bei dir auf der Doppel-6?
Das ist ja auch, hängt auch vom Gegner ab. Also das ist jetzt, ja, ich würde ja auch Kimmich nach wie vor innen sehen, weil da ist der Spieler meiner Meinung nach richtig. Aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund seiner Erfahrung, ja, aufgrund seiner Mentalität, wie er spielt. Deswegen sehe ich ihn eigentlich mehr in der Mitte. Und Stiller ist auf jeden Fall für mich aufgrund seiner Fähigkeiten mehr wie eine Option, dabei zu sein bei einer Weltmeisterschaft, sondern eigentlich schon mehr die Option, spielt er oder ist er einer der ersten Einwechselspieler?
Genau, mit seiner Passsicherheit, also das ist ja wirklich, die hat kaum ein anderer deutscher Spieler, glaube ich, Pavlovic auf der Position, glaube ich, im Moment gesetzt, weil er sich auch gut entwickelt hat, körperlich gut dabei ist.
Natürlich die Situation Bayern München, das muss man ja ganz oft sagen.
Nagelsmann hat bei der Nominierung vielen Spielern gesagt, es geht darum, direkte Duelle zu gewinnen, also sowohl die Offensivspieler, dass sie sich im 1 gegen 1 durchsetzen können, die er nominiert, und die Defensiveren, dass sie Zweikämpfe gewinnen. Und
Bei Stiller, da geht es ja mehr ums Filigrane, also um die Zweikampfhärte. Vielleicht war das für ihn in dem Moment der Grund. Aber wie Lothar sagt, es gibt ja nicht nur Optionen A oder B. Man kann ja trotzdem Härte haben und auch einen Ballverteiler oder einen filigraneren Spieler. Also auf die Qualitäten von Stiller zu verzichten.
Eigentlich auf zwei Typen, auf 6 und 8. Oft ist der Sechser der etwas Zweikampfstärkere und der zweite Sechser, der Achter, der etwas Passstärkere. Ja,
also ihn komplett wegzulassen, so geht kann es. Ich...
Gar nicht so schlecht. Ich finde, der Bundestrainer probiert etwas zu viel aus gerade. Und ich finde, er muss so langsam in die Phase kommen, wo er einen Stamm nicht nur braucht, sondern eine Mannschaft, die sich einspielt. Denn sonst reden wir wieder nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Naja, konnten sich gar nicht so einspielen. Ja, jetzt sind sie alle irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt dahergekommen. Das ist mir ein bisschen zu viel gerade. Ich finde, so langsam müsste er schon eine klare Richtung vorgeben.
Da sehe ich nach wie vor die Möglichkeit, dass er die erste Elf, die er jetzt zuletzt etwas gefunden hat in den letzten zwei Spielen, beibehält, auch in den nächsten zwei. Dass er da vielleicht etwas aufbaut, aber wie gesagt, es geht ja auch um die Nummer 12, 13, 15, 18 und 20, die dabei sind.
Ewigkeitsdiskussion, Kimmich, Lothar hat es eben auch nochmal angesprochen, zentral, ja, rechts.
Nochmal, das kann der Trainer nur entscheiden, der Spieler kann sicher, ne, ich glaube, die Diskussion ja.
Aber Sie haben ja eine Meinung dazu.
Naja, natürlich habe ich eine Meinung, aber wie gesagt, das kommt davon, wie und was ich spielen will. Ich würde als Trainer spielen lassen und Kimmich auf der rechten Seite. Mhm. So, ne, das wäre für mich eine hundertprozentige Position, weil ich meine Spielidee habe.
Und wer wäre im Zentrum?
Zentrum? Mit solchen Fantasien beschäftige ich mich nicht. Ich bin kein Bundestrainer und ich werde auch kein Bundestrainer bis nächstes Jahr. Von daher mache ich mir keine Gedanken, wer sollte denn da wo irgendwo stehen oder spielen. Ich drücke Julian Nagelsmann die Daumen, dass er die richtige Formation findet. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie er spielen will. Ich kann es nicht sagen.
Aber wäre interessant, vom ehemaligen Weltklasse-Mittelfeldspieler Felix Magath zu erfahren, wen er im Zentrum spielen lassen würde.
Wen würdest du am liebsten hinter dir spielen lassen? Weil ich bin ja immer für dich gelaufen.
So, jetzt ne, verbreite bitte keine Fake News. Also, du konntest viel erzählen, aber das durfte ich dir jetzt nicht sagen.
Nein. Aber du hast ja offensive Mittelfeldspieler, dann brauchst du zwei dahinter. Und die Frage war ja, vielleicht hättest du da eine...
Nein, meine Spiel ist ja ganz einfach. Wir wollen nur gucken, was ich in Wolfsburg gemacht habe, wie ich da Meister geworden bin. Ich habe immer halt zu der Zeit mit zwei offensiven Verteidigern gespielt. Also Marcel Schäfer war der linke Verteidiger, der eigentlich nie verteidigen konnte, aber er war schnell, er war dynamisch, er konnte schießen, er konnte flanken. Und auf der anderen Seite waren andere im rechten Fuß. Sascha Rieder konnte auch nicht so richtig verteidigen, aber er war laufstark und konnte immer die Linie entlang laufen. Und deswegen habe ich mit diesen beiden gespielt. Und das wäre für mich eben auch für einen Spielaufbau die Idee, über offensive Außenverteidiger dann das Spiel nach vorne zu entwickeln.
Ja gut, dann haben wir doch was gelernt. Metscher wäre natürlich auch ein Kandidat noch. Ganz kurz, Lothar, geht das klar mit der Qualifikation?
Das geht klar, ja. Da mache ich mir keine Sorgen. Ja. Aber das ist ja immer holprig gelaufen. Ich glaube, auch zu unserer Zeit haben wir uns auch nicht mit dem Durchmarsch immer qualifiziert für die großen Turniere und sind sehr weit gekommen. Also ich mache mir jetzt nicht die Sorgen, wie vielleicht sich schon wieder viele machen. Wir haben einen Musiala, der noch kommt, der wird sich hoffentlich, und davon gehe ich auch aus, steigern in den nächsten 6-7 Monaten, wird sich durchsetzen in Liverpool. Das ist der Wunsch von uns allen, glaube ich, auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Vorne Woldemade wird auch dazu lernen an Erfahrung bei dieser Premier League-Saison. Kleindienst ist auch noch da, Havertz kommt auch noch zurück. Und mit einem starken Bayern-Block hat es ja meistens, früher war es ein Bayern-Hamburg-Block, weil die beiden Mannschaften auf Augenhöhe waren. Zurzeit ist eben die Bayern-Mannschaft überlegen in der Bundesliga und ein starker Bayern-Block hat schon immer der Nationalmannschaft geholfen, gerade bei Turnieren erfolgreich abzuschneiden.
Gut, dann bin ich beruhigt. Janik Erkenbrecher, was bringst du mit?
Also ich bringe ein paar Themen mit gleich zu Stuttgart gegen Augsburg. XXL-Highlights bei uns 19.30 Uhr und es stehen ein paar im Fokus, über die ihr jetzt nicht gesprochen habt oder die zumindest nicht nominiert sind von Julian Nagelsmann. Ich denke an Dennis Undav, ich denke an Maxi Mittelstädt, ich denke an Angelo Stiller. Haben alle eine große Rolle übernommen heute im Spiel. Stuttgart gegen Augsburg gab 5 Tore, gab VAR-Diskussion, gab Torlinientechnik. Also lohnt sich dran zu bleiben, Patrick.
Ja, definitiv. Janek, vielen Dank. Wir haben eben schon so ein, zwei Andeutungen auch gehört. Also das steigert natürlich das Interesse. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der munteren Runde. Felix Magath, viel Glück bei Viktoria
Aschaffenburg, danke schön.
Kann ich gebrauchen, ja.
Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt viel Spaß mit den XXL-Highlights. Und Yannick, bleiben Sie dran. Schönen Sonntagabend auch. Tschüss und auf Wiedersehen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.